Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 627. Heute mit dem Rückblick zu WWE Money in the Bank 2024. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, es war wieder die Nacht von Samstag auf Sonntag und es war mal wieder Money in the Bank. Leitermatches am Start, Überraschungen am Start, ein Rücktritt sogar am Start, ein angekündigter zumindest. Also Kai, einiges ist passiert, über das wir heute diskutieren können.
Ja, auf jeden Fall. Ich war dann ja auch direkt ein bisschen verwundert, dass das Bloodline-Match ins Main Event gepackt wurde. Da hat man natürlich dann angefangen zu spinnen, oh, kommt vielleicht doch schon Roman Reigns, gibt's einen neuen Wise Man, gibt's ein neues Mitglied der Bloodline. Ja, also da hat man allein schon durch die Positionierung der Matches für Spannung gesorgt, fand ich.
Ganz genau, ja. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, haben wir erstmal noch ein kleines Dankeschön, was wir hier ausrichten müssen, weil das ist so ein bisschen untergegangen, glaube ich, jetzt zwischendurch. Wir hatten ja auch noch das Watch-Along aufgrund unseres Tippspiels, was online gegangen ist auf unserem YouTube-Kanal. Könnt ihr euch da anschauen. Free für alle, einfach mit Kai und mir, der Royal Rumble 2000. Und da haben gleich zwei liebe Menschen an uns gedacht, dass wir nämlich hier Watch-Along gemacht haben. Das war nicht der Christian und der Frank. Die haben uns was in die PayPal-Spendenkasse geworfen. Ganz, 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 ganz großes Dankeschön dafür. Genauso wie auch an alle, die uns unterstützen, die hier dabei sind und uns immer wieder zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, natürlich gerne bei Patreon, bei Steady, auch bei YouTube da gerne vorbeischauen. Da sind wir dann um alles dankbar, was da quasi reinkommt. Aber ich würde sagen, lieber Kai, jetzt legen wir dann auch gleich los. Es gibt nämlich einiges zu diskutieren und die Card von WWE Money in the Bank startet ja auch gleich mit dem Money in the Bank Match der Männer. Jey Uso, Drew McIntyre, LA Knight, Andrade, Chad Gable und Carmelo Hayes stritten sich hier um die Koffer und man hat schon bei SmackDown ja auch so ein bisschen gesehen, okay, neben dem Drew McIntyre sind auch vor allem Jey Uso und LA Knight hier so die beiden nominell allergrößten Favoriten, die sich so ein bisschen um den Platz an der Sonne balgen. Das hat man hier auch gleich zu Beginn relativ klar gemacht.
Ja, übrigens, was ich noch loben möchte, ist das Intro von Money in the Bank. Ich fand, das ja, hatte eine sehr coole Grafik, weil mir auch letztens erst aufgefallen ist, und aufgefallen meine ich, habe einen Post dazu gesehen, möchte mich jetzt nicht schlauer machen, als ich bin, dass wir diese hässlichen 3D-Grafiken gar nicht mehr haben.
Stimmt, also, ja.
Auch an der Stelle nochmal danke Triple H, dass wir jetzt hier nicht mehr irgendwie Big Time Becks und den Roman Reigns und so in PS2-Grafik. Da hat auch hier, muss ich sagen, das Grafikdepartement ordentlich was Geiles zusammengebaut. Und was ich sehr witzig fand, weil ich habe auch noch zwischendurch so ein bisschen mit Chris geschrieben, weil wir haben ungefähr zeitgleich angefangen zu gucken. Und du hast dann eben diesen Entrance von Jey Uso und du merkst, die Leute sind da, die Leute haben Bock, es ist laut, geil. Und dann kommt Andrade raus und es juckt einfach niemanden. Und denkst dir, okay, ja, weiß ich nicht, vielleicht ist so erste Pulver verschossen. Aber dann kommt LA Knight raus und die Leute sind sofort wieder da, haben richtig Bock. Also du merkst wirklich, und auch in dem Match habe ich nicht ganz verstanden, Andrade hat hier keinen interessiert, oder?
Nee, Andrade war, ja, sie haben es so schön formuliert, ja, das ist das Dark Horse. Und der ist ja irgendwie so reingekommen und man weiß nicht so genau, wieso eigentlich. Aber schlussendlich, ich weiß auch nicht, warum er da gewesen ist. Wie gesagt, der hat noch nicht den ausreichenden Aufbau dafür. Die Leute haben noch nicht connected mit ihm. Ich frage mich, ob sie jemals connecten werden. Das muss man jetzt schon auch mal ganz frech mal so fragen. Als Babyface, was er jetzt ja ist, funktioniert er auch allein von seiner Ausstrahlung her überhaupt nicht. Also wenn überhaupt, dann ist der ein Heel.
Ja.
Die Promo auch bei SmackDown auch nicht so richtig geil, alles holprig. Und die Leute connecten nicht mit dem. Es gibt keinen Grund, weshalb man emotional irgendwas in den investieren sollte, sondern du hast hier so viele andere, die interessanter sind und die größer sind. Der Jey Uso-Entrance, du hast es gerade schon gesagt, wirkt riesig. LA Knight noch immer mega over. Ich finde auch, dass Chad Gable natürlich aufgrund seiner Hintergrundgeschichte aktuell super interessant ist. Und Carmelo auch Hayes.
Da, also, hat wieder seine You-Suck-Chance bekommen, ja. Sowas freut mich ja. Ich finde, auch da könnte man das Theme noch mal so ein bisschen tweaken, dass es auch so rhythmisch da reinpasst, dass man da was mitmacht vielleicht, falls es dann irgendwann die Paarung mit den Creeds gibt, dass man dann da sagt, hier komm, das ist das neue Stable-Theme und fertig ist, fände ich jetzt auch nicht so verkehrt. Also, die haben schon alle deutlich mehr Reactions gezogen, also selbst auch ein Carmelo Hayes oder sowas,
absolut,
auch ein McIntyre sowieso mit den CM Punk-Chants. Klar, Andrade hatte auch seine Aktion mit dieser Sunset Flip Powerbomb, die echt krass war, aber wie du eben sagst, da ist jetzt nichts, wo man so als Fan andockt und sagt, Mann, das ist der Punkt, wo ich sage, Andrade ist mein Typ. Also das hat es eher weniger.
Genau, und wie ich eingangs ja schon erwähnt habe, wir hatten ja drei wirklich klare Favoriten. Das waren Jey Uso, LA Knight sowie Drew McIntyre. Und ich finde, das hat man gleich von Beginn an relativ klar gemacht, auch wenn natürlich dann die anderen immer wieder eingegriffen haben, hier die großen Namen so ein bisschen aus dem Konzept gebracht haben. Aber wir hatten ganz klar schon zu Beginn, dass hier Jey Uso und LA Knight quasi aufgeräumt haben, dass dann auch der Ring frei gewesen, dass sie mich alle gekloppt haben. Da gab es einen Stare-Down, da sind Gable und Hayes wieder dazugekommen, haben die Leiter mit reingebracht. Und schlussendlich war es dann Drew McIntyre, der einfach alle umgekloppt hat, bevor es dann eben weiterging. Also, es war schon deutlich, wer hier die Favoriten waren, oder?
Ja, natürlich. Und man muss ja auch trotzdem sagen, es wurde so ein bisschen dann auch aufgebaut. Aber wenn man unsere Preview gehört hat, LA Knight war jetzt ja trotzdem nicht im Favoritenkreis. Also die zwei Favoriten waren natürlich Jey Uso und Drew McIntyre. Ja. Also das hat man dann so präsentiert, dass LA Knight ja auch noch dabei ist, weil er ist ja auch Fan-Favorite und das hat man auch sehr gut ausgekostet. Dann später mit diesem Schlagabtausch mit Yeah, Heat. Also mag ich auch, hat man ja auch schon bei SmackDown gehabt. Von daher, klar, von der Präsentation her sagst du, wir hatten diese drei Favoriten, aber realistisch gesehen, Headlock-mäßig gesehen, waren natürlich die zwei Favoriten Drew McIntyre und Jey Uso. Und auch ein Drew war ja dann trotzdem sehr schnell dran, zum Koffer zu greifen. Hat auch ein bisschen meinen Tipp kaputt gemacht im Tippspiel, wo ich dachte, oh, Chad Gable vielleicht, der rennt da einmal schnell hoch, fasst den Koffer an, nix. Der erste war Drew McIntyre. Dann kam mein Boy, dann kam Chad Gable, hat dann Drew in so einen Armbreaker genommen, dann irgendwie von der Leiter runter, den dann Andrade mit so einer Art Springboard Leg Drop, weil er Chad Gable so an der Leiter hing und dann abgebrochen hat, sah trotzdem eigentlich ganz cool aus.
Ja, auch da das Positioning schon ziemlich hart, weil da auf dem Boden noch nebenbei eine Leiter lag und Andrade hatte wirklich nur so, ich sag mal, eine Po-Breite quasi Platz, um da zu landen, und die hatte auch tatsächlich getroffen. Also er hätte auch ganz fies da wirklich quasi auf die Kante von der Leiter stürzen können. Das wäre unangenehm gewesen. Ja, und wir haben ein paar spektakuläre Aktionen auch gleich zu Beginn gesehen. Dann zum Beispiel diese Inverted Spanish Fly von Carmelo Hayes gegen eben Andrade auf die liegende Leiter. Da war schon ordentlich was dabei. Es gab dann auch nochmal hier einen Chad Gable, der nochmal mit German Suplex aufgeräumt hat, den guten Andrade, der musste viel einstecken hier, vielleicht war er deswegen im Match, dann auch nochmal auf eine Leiter gesuplext hat. Dann haben wir diese, da bin ich gespannt, wie du, was du dazu sagst, weil wir hatten ja diese Konstruktion mit der Leiter, die quasi gegen den Ringpfosten gerammt worden ist von Chad Gable, dass der dann aufrecht stand, und LA Knight hat das ja dann mit einem Neckbreaker gekontert und hat ihn quasi obendrauf abgesetzt. Auch mal eine innovative Art und Weise, wie man das hier eingesetzt hat.
Absolut. Das ist auch so ein klassischer Move, wo man sagt, das sieht richtig geil aus und du weißt, es ist klar, also im Wrestling-Kontext sagst du, oh Mann, jetzt hat Chad Gable richtig einstecken müssen, aber du weißt, das tut einem LA Knight so viel mehr weh als dem Chad Gable, weil er ja wirklich dann auch mit seinem unteren Rücken auf dieses Teil da gelandet, auf dem Teil der Leiter gelandet ist. Sehr fies, mochte ich, aber fand ich kreativ, weil auch gerade dieses Reinschieben der Leiter von Chad Gable habe ich jetzt so noch nicht so häufig gesehen. Klar, es gibt immer mal wieder dieses, jemand sitzt halt so in der Ringecke und dann kriegt er die Leiter in die Eier. Das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Aber auch hier, das fand ich ganz witzig. Was ich auch recht kreativ fand, du hast gerade diese Phase angesprochen, wo Chad Gable einmal jeden German suplexed hat. Ich mochte es dann, als er dann quasi jeden einmal durch hatte, dass ich dachte, okay, Andrade steht hinter mir. Ich mache mal nochmal den German Suplex mit der Leiter und hau sie quasi dann nach hinten auf Andrade drauf. Ja. Das fand ich sah auch ganz cool aus.
Ja. Absolut. Also wir hatten hier ein paar schöne Momente drin. Mir hat, das werde ich gleich nochmal genauer ausführen, mir hat hier so ein bisschen die Story gefehlt. Mir hat irgendwie ein bisschen die Dramatik gefehlt. Also irgendwer hat das nicht ganz so bei mir gezündet, wie ich mir das erhofft hatte. Es hat ein bisschen so die Emotionen gemangelt, sondern es hat ein bisschen sich angefühlt wie, ja, Dienst nach Vorschrift mit einem kleinen Stern dran, aber wir haben da schon Geschichten gesehen, die ein bisschen stärker aufgebaut gewesen sind. Und hier war dann ja auch ein weiterer Verlauf, dass ja wir dann auch natürlich mehrere Leitern gehabt haben. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass dann ja Drew McIntyre auch hier nochmal ordentlich aufgeräumt hat. Kai, klar, wir hatten davor noch Carmelo Hayes und Chad Gable, die sich hier einen Schlagabtausch quasi geliefert haben, wo dann auch unter anderem ein Ankle-Lock mit dabei gewesen ist. Aber worauf ich hinaus möchte, ist natürlich diese Sequenz mit Drew McIntyre, wo der dann wirklich nochmal quasi erstmal Gable runtergerissen hat, die dann einfach mal so ganz mir nichts, dir nichts auf die Leiter gepowerbombt hat, dann anschließend Andrade nochmal weggeclaimert hat und da ja schon wieder sichere Sieger ausgesehen hat.
Ja, natürlich. Also deswegen, man ging hier auch sehr stark in die Richtung zu zeigen, dass Drew McIntyre natürlich hier der große Favorit ist. Ich finde, es ist jetzt auch im Nachhinein, muss man ja sagen, klarer, jetzt wo das Match vorbei ist, dass dann Drew gewonnen hat. Aber wenn man jetzt auch wieder an die Preview denkt, da war ja auch die Spekulation, im Endeffekt gewinnt Drew McIntyre oder gewinnt ein anderer, weil CM Punk gegen Drew McIntyre eingreift.
Ja. Also,
das war ja auch so ein bisschen das Ding, was wir in der Preview hatten. Und natürlich, wenn du dann sagst, okay, du hast hier keinen Punk-Eingriff, dann kann man dann auch ganz einfach sagen, ja, war ja klar, dass Drew gewinnt. Ne? Also, weil das klang in der Preview ja nicht so, ja, wenn man jetzt ehrlich ist. Und deswegen finde ich jetzt ein bisschen heuchlerisch dann zu sagen, es war ja so easy, dass Drew gewinnt. Also was anderes konnte ja gar nicht passieren. Weil
nee,
so
das
haben
wir
es halt auch, ja, weil so haben wir es ja in der Preview auch nicht gesagt. Ne? Und so, das liest man dann so manchmal im Internet, wo man dann sagt, es konnte ja nur Drew McIntyre sein, wo ich mir denke, nee, das stimmt nicht.
Nee, das auf keinen Fall. Das auf keinen Fall. Damit hat man hier auch so ein bisschen gespielt, natürlich, ne? Und der Einzige wäre es hier nicht gewesen. Man hätte auch mit dem anderen leben können. So hat man, wenn wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, natürlich auch eine sehr storybasierte Variante genommen, wer hier das Ding gewinnen wird. Können wir vielleicht auch noch drüber sprechen, aber lass erstmal das Match hier weiter durchgehen, weil dann haben sich eben die beiden anderen, also Uso und LA Knight, haben sich dann hier eben zusammengetan und haben dann erstmal einen LA Knight, Drew McIntyre natürlich abgefertigt. Da gab es nämlich dann auch die Yeet und Yeah Chance, aber mit einem Ping-Pong umherfliegenden Drew McIntyre natürlich, der am Ende erstmal den BFT und dann auch noch den Uso-Splash kassiert. Mochte ich so in der Mitte des Matches, um klarzumachen, so, wir brauchen diese zwei Nebenfavoriten, um einen Drew McIntyre hier aus dem Spiel zu nehmen für eine gewisse Zeit.
Genau, dann hattest du danach auch nochmal das wirkliche Yeah-Yeet, den wirklichen Schlagabtausch, wo dann beide eben auf der Leiter standen, was dann dadurch beendet wurde, dass dann Carmelo Hayes reinkommt und die Leiter mit beiden darauf umschmeißt, wo erstmal beide aufs Seil fallen und beide kurz aus dem Spiel genommen werden damit.
Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon hier in der Schlussphase angekommen. Dann wird ja ordentlich aufgeräumt. Wir hatten einen Leiterpodest draußen quasi, wo dann eine Leiter zwischen Kommentatorenpult und Ring aufgebaut gewesen ist. Und wir hatten eigentlich auch noch eins drin, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Ja, genau. Das ist ja jetzt für den Move, der quasi jetzt kommt. Weil als dann die Favoriten, nennen wir sie jetzt mal, rausgehauen wurden, hattest du eben diese Konstruktion, die du dann hast. Okay, du hast einmal diese große Leiter stehen, die unter dem Koffer ist und dann eben noch diese eine Leiter, die quer genommen wird, die dann in der Leiter steckt und auf dem mittleren Seil liegt. Und dann hast du eben dann Andrade und Carmelo Hayes, die sich oben prügeln. Es gibt zwar auch immer wieder Eingriffe, zum Beispiel von einem LA Knight, wo dann Andrade nach hinten tritt, nach dem Motto, jetzt lass mich mal kurz hier mein Ding fertig machen, bitte. Und dann zeigst du meiner Meinung nach eigentlich die spektakulärste Aktion in diesem Match, wo dann Andrade eine Sunset Flip Powerbomb über die Leiter auf diese querliegende Leiter zeigt mit Carmelo Hayes. Also auch da fiese Aktion. Ich finde das immer ganz krass, das zu sehen, gerade mit diesen Konstruktionen, weil ich dann immer so ganz nervös werde und schaue, okay, ist die jetzt auch wirklich da drin auch? Also weil wir haben ja auch schon mal so Sachen gesehen, wo dann so ein Zentimeter diese eine Leiter auf der andere liegt und du denkst, ruckelt jetzt irgendwas, rutscht die raus, dann ist alles vorbei oder dann rutscht die vom Seil, dann federt die ganz komisch. Also da kann so viel bei passieren. Ist jetzt hier zum Glück nicht. Es sah echt spektakulär aus. Also auch da Respekt an die beiden, dass sie so eine Aktion zeigen. Und da ging es ja auch dann quasi direkt weiter, wo dann nämlich noch diese andere Leiter, die draußen gespannt war zwischen Kommentatorenpult und Ring selbst, wo dann Chad Gable, ich weiß gar nicht mehr, wen hat er genommen?
LA Knight,
genau. Mhm. Der vorher noch von Andrade Kicks kassiert hat. Dann nimmt dann eben Gable, nimmt dann LA Knight im Bauchi zu Bauchi, also im Belly zu Belly, und schmeißt ihn in einem hohen Bogen übers Top Rope, dass dann LA Knight auf dieser Leiter landet, die nicht kaputt geht, was das Ganze noch ein bisschen schmerzhafter macht, glaube ich. Also da hattest du direkt zwei große Aktionen hintereinander.
Wobei ich sagen muss, also spektakulärste Aktion kam für mich jetzt eben danach. Da hat sich ja dann Chad Gable oben an diesen Haken quasi gehängt, an dem der Koffer auch aufgehängt ist. Jey Uso hat ihn ja so ein bisschen zurückgenommen, dass er so ein bisschen ins Pendeln gekommen ist. Und also ein Chad Gable hat da einen unfassbaren fetten Frontbump genommen. Ne? Also wirklich aus absoluter Höhe von dem Gürtel beziehungsweise vom Koffer natürlich hier runter gesegelt auf den Bauch. Haben wir zuletzt sehr, sehr selten gesehen, dass Wrestler solche Stürze nehmen. Wir haben dann eher nochmal gesehen, dass sie so ein bisschen auf den Beinen landen oder irgendwie anders abgefangen werden, dass quasi die Wucht ein bisschen gedämpft wird, dass hier so ein Sturz einfach mal mittendrin quasi genommen wird, war schon ein krasses Ding. Ne? Und da auch Respekt an Chad Gable, der muss gerade alles einstecken, der ist erschossen worden noch vor ein paar Wochen, jetzt ist er wieder da, jetzt fällt er vom Dach hier quasi runter. Also der arme Kerl hat gerade keine gute Zeit.
Ich dachte ja übrigens ganz kurz, als sie mit diesem, weil da stand ja, die eine Leiter, da stand dann ja in der Ringecke, und Chad Gable hat ja so angefangen zu schwingen. Ich dachte wirklich ganz kurz, dass man diesen Edge Jeff Hardy Spot nachmachen möchte.
Okay.
Weil ich dachte, okay, Gable ist am Schwingen, jetzt geht er noch kurz Jey Uso auf die Leiter schnell rauf und zeigt dann den Spear, dachte ich, aber ich glaube, es war auch so besser, weil der Bump hat auch so, wie du schon sagst, habe ich genug wehgetan. Und dann macht man eben den Spear dann lieber auf dem Boden.
Ja, genau. Dann gibt's den Spear hinterher und dann sieht so aus, als wenn Jey Uso sich hier den Koffer sichern könnte. Aber schlussendlich kommt dann nochmal Drew McIntyre mit einer Leiter und wirft den wie einen Speer, wie den Spear quasi einmal von unten hoch gegen Jey Uso, haut den danach raus. Ja, und schnappt sich danach den Koffer, lieber Kai. Und Drew McIntyre macht den ersten Teil seines Versprechens wahr. Er holt sich nämlich erstmal hier den Money in the Bank Briefcase. Und jetzt mal so mein abschließendes Fazit. Ich fand, das war ein durchschnittliches Money in the Bank Match. Da waren ein paar coole Aktionen dabei, zweifellos. Aber mir haben hier die Emotionen gefehlt. Das hat sich ein bisschen angefühlt wie Dienstag Vorschrift mit ein bisschen mehr obendrauf. Das war okay. Aber meine Ansprüche gerade für diese Art von Match sind da ein bisschen höher. Vielleicht war es auch ein bisschen zu kurz. Vielleicht haben denen ein paar Minuten gefehlt, um das aufzubauen.
Also war auch recht kurz mit 16 Minuten, muss man sagen. Also es ist wirklich kurz für ein Money in the Bank Match eigentlich. Ich war zufrieden damit. Also ist jetzt auch kein Match, wo ich sage, boah, mein Lieblingsmatch dieses Jahr war bei Money in the Bank. Also das auf jeden Fall nicht. Ich habe mich aber gut unterhalten gefühlt. Muss ich ganz klar sagen. Also ich fand's auch angenehm, so mit 16 Minuten halt recht kurzweilig. Es ist immer irgendwas passiert. Wir hatten ja schon jetzt vor der Aufnahme ein bisschen gesprochen. Ich bin auch bei dir und sag, ich hätte mir gern noch so mehr Multiman-Aktionen gewünscht. Also nicht nur, jetzt sind gerade die beiden zugange und das hatten wir ja so ein paar Mal, aber ich mag's, dass jeder mal zeigen darf, was er kann und dass jeder einmal so seinen Spotlight-Moment hatte. Aber auch mal so eine Aktion mit vier Leuten oder wo dann mal einer in drei Reihen springt oder einmal alle ausgenockt werden, hätte ich auch noch ganz cool gefunden, um das on top zu haben.
Irgendwas hat ein bisschen gefehlt. Ich finde, es wirkte sehr formelhaft so in sich und ein bisschen emotionslos. Und das Ziel war natürlich, Drew McIntyre am Ende stark darzustellen. Das hat man in meinen Augen geschafft. Aber man hat es zugleich auch nicht geschafft, jetzt zu von den anderen zum Beispiel einen MVP zu machen. Also zu sagen, oh, guck mal, weißt du noch, wie krass der gewesen ist. Klar, da waren Aktionen auch von dem Carmelo Hayes und so dabei. Aber mir hat hier ein bisschen was gefehlt. Das heißt nicht, dass das Match schlecht gewesen ist. Das war immer noch gut und unterhaltsam. Aber es hat mich jetzt nicht innerlich erfasst, um es mal so zu sagen. Da hat mir einfach ein bisschen was an Geschichte, an Emotionen, auch an Character Build und sowas, hat mir hier gefehlt. Und diese, wie du schon angesprochen hast, auch diese Geschichte, dass wir größtenteils eigentlich allerhöchstens mal drei Mann zugange gehabt haben, ansonsten immer nur Zweierpärchen gehabt haben, das spielt damit sich halt auch zumindest für meine Wahrnehmung mit rein.
Und was auch noch interessant ist, also ich glaube, über den wirklichen Ausgang und was dann daraus resultiert, müssen wir gleich nochmal sprechen. Also lass das jetzt mal noch nicht vorweggreifen. Was man aber jetzt sagen kann, bisher, ne, also jetzt auch wenn ich meine Notizen durchgehe, die ja auch dann zu dem Zeitpunkt nicht wussten, was kommt, waren es erstmal kein Punk, den wir gesehen haben. Wir hatten ja spekuliert, Punk zieht irgendwo am Seil und der Koffer geht nach oben. Wir hatten ja auch überlegt, okay, was ist mit Gable und den Wyatt Six? Die haben wir auch nicht gesehen.
Ja.
Also auch da vielleicht so dieses Overbooking vielleicht mit Eingriffen von außen, was wir uns dann noch ausgedacht haben, ist erstmal nicht passiert. Ja, und über Drew McIntyre müssen wir dann gleich noch reden, wenn wir zum anderen Match kommen, glaube ich.
Ja. Ich finde es übrigens gar nicht so schlecht, dass man hier das Geschehen erstmal im Ring belässt, bevor man dann später die großen Geschichten wieder auspackt. Auch, dass man die Wyatt Six jetzt hier nicht mit reingebracht hat, finde ich nicht so verkehrt, weil es ja auch alle anderen automatisch mit betroffen hätte, wenn man das Licht ausgeht und sowas. Ne? Also,
ja.
Und auch wenn der Nikki Cross plötzlich da rumkraucht und irgendjemand festhält, das musst du ja auch irgendwie erklären. Und
man hat so einen Claimer von der Seite von McIntyre gezogen.
Also von daher finde ich das gar nicht so schlecht, aber klar, natürlich konnte man da wieder hervorragend rumspinnen, was man da mit einbauen würde. Das haben wir ja auch getan. Ist nicht passiert. Fand ich jetzt aber nicht schädlich für den Matchflow oder sonst irgendwas.
Ich auch nicht.
So. Und dann brauchen wir natürlich danach erstmal was zum Runterkommen. Und dann haben wir hier einfach mal das Intercontinental Title Match zwischen dem Titelträger Sami Zayn und Bron Breakker. Bron Breakker auch hier vielleicht bei sehr vielen so als kleiner Favorit in das Match reingegangen, nach seinem großen Push, den er erhalten hat. Das hat man wieder online gelesen, so, ja, ne, also Titelwechsel halte ich ja für gar nicht so unmöglich. Und natürlich haben wir jetzt hier auch diese Geschichte gehabt, dass ein Bron Breakker ja fast schon vor Selbstbewusstsein strotzte und das auch rausgelassen hat, gleich zu Beginn ja schon gezeigt hat, hier, wer ist der Stärkere, und hat ja Sammy ja quasi durch die Gegend geschleudert, hat sie sogar einmal ohrfeigen lassen einfach. Und Kai, letztlich ist das auch vielleicht so ein bisschen die Geschichte dieses Matches, dass ein Bron Breakker zu selbstbewusst gewesen ist in seinem jugendlichen Leichtsinn und Sami Zayn dann es doch geschafft hat, ihn hier wegzustecken, um es mal so auszudrücken.
Das stimmt, also es war auch ein Match, was schwer zu tippen war. Auf wen hast du jetzt eigentlich getippt, auf Sami Zayn oder auf Bron Breakker?
Bron Breakker. Ich habe Bron Breakker per DQ, Countout oder sonst irgendwas. Ich habe auch gegen Ende, habe ich so, ah, vielleicht ja doch, als die beiden sich da draußen gekloppt haben.
Okay.
Nee, doch nicht.
Also ich hatte auf dich getippt, ich hatte auf Sami Zayn getippt an der Stelle. Ich muss nochmal anmerken, auch da wieder kurz einen kleinen Schritt zurück. Bron Breakker, Theme, echt wirklich nicht gut. Also auch da wieder klasse. Man, also WWE überzeugt gerade wirklich an ganz, ganz vielen Fronten, bei Themes nicht. Also es ist wirklich so langweilig und kann gar nichts, finde ich schwach. Ansonsten war das Match ja sogar fast ein klassisches Sami Zayn-Match, oder?
Ja.
Also es war dieses David gegen Goliath. Auch hier natürlich wäre es wieder ein bisschen heuchlerisch zu sagen, ach, oh, das Sami Zayn verteidigt, das war jetzt ja auch wieder klar. So, nee, auch wenn man so ins Tippspiel guckt, es haben viele Leute auch Bron Breakker getippt. Also das war wirklich schon fast so ein 50-50-Ding, was man hier hatte. Bron Breakker auch sehr dominant dargestellt, ganz am Anfang, also auch da, wie du sagst, die Sache mit, hier hast du mal einen freien Schlag, ne? Sami Zayn, der natürlich immer wieder durch irgendwelche Hauptspots zurückkommt, manchmal auch spektakuläre Sachen, wie diesen Springboard, wo er sich aufs Seil setzt und dann rausspringt nach draußen, den wir gesehen haben, immer mal wieder durch Konter, Bron natürlich, der durch Energie und Kraft zurückkommt, also ich fand's auch schon nochmal anders bemerkenswert, wie Sammy diese Clothesline verkauft hat, also wo dann Bronner mit 400 km/h in die Seile rennt, weil er hat es ja danach so verkauft, als wäre er komplett raus, also als würde er nicht mehr auf die Beine kommen. Das fand ich, oder muss man generell diesen ganzen Match zugute halten. Ja, Bron hat hier klar verloren, bin eh kein Bron Breakker-Fan, unabhängig davon, also sehr gut, aber er geht hier nicht wie ein Verlierer aus dem Match, finde ich. Also wenn, dann kannst du noch sagen, um es mit Olf-Worten zu sagen, er ist über seine eigene Hybris gestolpert. Also er war selbst zu arrogant, ne, wie du es ansprichst. So, dann die Cover, danach erstmal noch ein paar Liegestütze zeigen und sowas alles. Also man kann jetzt immer noch sagen, ach, hätte sich ein Breakker besser konzentriert, hätte er das Ding hier gewonnen.
Ja, und Sammy natürlich auch der Erfahrenere. Ich finde, das spielt ja auch noch sehr, sehr oft mit rein, dass man eben sagen kann, ja, der Bron, der wollte dann immer mal wieder noch einen draufsetzen. Manches hat ja dann auch nicht so funktioniert, ne? Also Sami Zayn, der dann im Ring zum Beispiel diesen Step-Up-DDT zeigt für eine große 2, dann geht's ja raus. Sammy will diesen Moonsault von der Guardrail zeigen. Bron fängt ihn dann aber, Sammy rutscht runter und schickt ihn quasi in den Ringpfosten. Dann will ja Sammy hier diesen DDT durch die Eckpolster quasi zeigen. Bron haut ihn dann mit der Clothesline um, kassiert hier auch den Spear und alles Mögliche. Also es gibt die Blue Thunderbomb. Spear, warum habe ich hier Spear stehen? Es gab gar keinen. Spear wurde gekontert.
Es gab ja diese Aktion, die genau, wir auch schon gesehen haben, wo dann Bron draußen diesen Spear zeigen will. Was wir
richtig
hatten, wo dann Sami Zayn ausweicht und Bron in die Treppe rennt.
Ja.
Das hatten wir diesmal auch fast, nur Sami Zayn weicht aus, aber Bron in seiner kleine Erfahrung, die er bis dahin bei Sami Zayn gesammelt hat, ist dann eben nicht volle Pulle gegen die Treppe gerannt wie letzte Mal, sondern hat das dann abgefangen und danach dann Sami Zayn weiter abgefertigt. Das war eigentlich ganz angenehm zu sehen, weil du dann merkst, okay, die Sachen aus den Weeklies haben auch Konsequenzen, weil daraus gelernt wurde und wir sehen nicht einfach die gleiche Aktion nochmal.
Ja, genau, was ich meinte hier, ich habe meine eigene Notiz nicht mehr richtig lesen können. Hier steht zwar Spear, Kick, Blue Thunderbomb, das heißt aber, der Spear geht in den Kick und danach gibt's die Blue Thunderbomb für eine große 2, so heißt
das. Man muss ja auch sagen, ist ja auch ein bisschen unfair für einen Bron Breakker, dass sein Finisher der Spear ist und Sami Zayn, der jetzt so lange mit der Bloodline gefädet hat, der weiß natürlich, wie man so Spears auch auskontert, ne?
Aber sowas von, genau.
Also da hat er die Erfahrung drin. Ich fand's auch wiederum witzig, wo dann eben diese Aktion war mit Spear, Kick, Blue Thunderbomb und auch Kyle Graves sagt, oh, Sami Zayn ist jetzt am Boden zerstört, weil diese Aktion, die schon so oft für einen Sieg gereicht hat und ich mir gedacht habe, nee, also es gibt keine Aktion, die weniger für einen Sieg bei Sami Zayn steht, außer die Blue Thunderbomb.
Das stimmt, sehr, sehr selten, ja. Und dann sind wir im Prinzip nach dieser Aktion draußen, wie du schon gesagt hast. wir bekommen noch so ein Elbow von Braun, nachdem hier diese Kontersequenz quasi an der Treppe vonstatten gegangen ist. Dann springt er ja quasi noch nach draußen und schickt quasi Sammy hier auf das Pult und ist ja da auch ein bisschen doof gelandet offensichtlich. Hat ja auch so sein Bein ein bisschen ausgeschüttelt.
Ja.
Ich habe noch nichts gelesen, ob es da irgendwie vielleicht einfach nur kurzweilige Schmerzen gewesen sind oder dann eben doch eine längere Verletzung, aber sah jetzt nicht so aus. Finish haben sie dann ja ganz normal durchgezogen. Im Ring will Braun dann eben den Gorilla Press Power Slam zeigen. Sammy kontert nochmal. Es gibt den Exploder. Man denkt, jetzt ist es Zeit. Halluva Kick. Dann kontert Braun nochmal mit dem Knie. Will es dann nochmal probieren. Sammy kontert nochmal. Und ja, schlussendlich ist es dann doch wieder der Halluva Kick, der hier den Sieg bringt. Was mich überrascht hat, war schlussendlich in erster Linie, dass es dann doch sehr clean gewesen ist, oder? Es war ja nicht durch einen Einroller, durch irgendwelche schnelle Aktionen hier, durch List, Ringfuchsigkeit, wie auch immer, sondern es war einfach der klare Finisher, 1, 2, 3, vorbei.
Ja, also ich habe ja auch erst gedacht, die Sache mit dem Knie ist dann noch mal so ein bisschen zu zeigen, jetzt ist Breaker angeschlagen und deswegen ist der Sieg noch mal weniger schlimm für ihn oder beziehungsweise die Niederlage weniger schlimm. Was ich auch noch loben möchte, weil ich die Aktion einfach geil finde, ist der Frankensteiner von Braun Breaker, weil er da wirklich innerhalb von 0,5 Sekunden auf dem Seil drauf ist und das ohne Hände. Finde ich verrückt. Und ich mag's aber auch, muss ich ganz klar sagen, dass Sammy hier clean gewinnt. Weil wir haben natürlich auch gesagt, die Regentschaft, klar, der hat halt Gunther besiegt, ne? Wenn du ihn jetzt aber so wieselig gegen Breaker gewinnen lassen würdest, wäre doch auch doof. Also von daher, weil du hast ja schon diesen Grundstein gelegt, dass die Niederlage vertretbar ist, weil Braun Breaker so ein bisschen selbst schuld war, weil er zu übermütig war, weil er zu arrogant war, vielleicht auch phasenweise. Von daher ist es dann auch legitim, Sammy hier den klaren Sieg zu geben, weil Breaker sieht sowieso nicht schlecht aus in dieser Niederlage, durch die Sachen, die ich gerade schon genannt habe. Und ein Sami Zayn muss aber auch hier gut rausgehen, finde ich.
Ja.
Und wäre es jetzt irgendein Roll-Up gewesen, so ein Upset-Victory, wär's auch doof für den reigning Intercontinental Champion, der bei Mania noch Gunther besiegt hat.
Das stimmt. Ich bin mal gespannt, wie man jetzt rechtfertigen müsste, dass Braun dann doch noch mal einen Title-Match bekommt. Also Sammy hat ja auch im Chad Gable 2 Title-Matches gegeben. Erste ging jetzt schon mal an Sami Zayn. Jetzt mal sehen, ob er da auch noch mal einwilligt, zu sagen, ja gut, du bekommst noch mal eins.
Ich hätte auch nichts gegen ein Multi-Man-Match beim SummerSlam übrigens.
Das wären also auch noch die Möglichkeiten. Wir haben noch Ludwig Kaiser und Sheamus im Hintergrund.
Sheamus, ja. Aber nichts dagegen, wenn wir noch Ilja reinschmeißen würden, einfach weil ich ihn mag.
Okay.
Also, aber jetzt allein halt von der Feder her, da gibt's ja viele verschiedene Leute. Also wir hatten ja auch immer eine Zeit lang, also klar, Chad Gable, aber auch noch einen Bronson Reed im IC-Title-Picture. Also du hast eigentlich eine ganz gut gefüllte Midcard. Wenn wir jetzt wirklich die Feder so ein bisschen abstecken, musst du sagen, Ilja, Braun, Sheamus und Kaiser. Also ja, die 4 kannst du da ohne Probleme reinschmeißen. Ich glaube, das wäre auch ein geiles SummerSlam-Match.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch nehmen und könnte natürlich auch dann auch die Fehde quasi fortsetzen. Und
ja,
man kann sich da auch überlegen, wie man Braun quasi nochmal stark aussehen lässt. Vielleicht räumt der erstmal einen von den anderen aus dem Weg und Sammy staubt dann so ein bisschen ab auf seine Art und Weise. Halluva Kick vielleicht schon noch zum Ende. Mal gucken, also das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Das war ja ursprünglich, so wie ich es zumindest bei, ich glaube, das war beim Wrestling Observer oder bei Fightful gelesen habe, das war ja ursprünglich auch geplant gewesen, aber ist dann eben durch Verletzungen quasi nicht zustande gekommen, sodass man hier ein bisschen umstellen musste. Genau, umstellen musste man auch den Pay-Per-View-Kalender. Wir bekommen im Oktober Bad Blood, also eine alte Trademark quasi, die man hier wieder ausgegraben hat. Ich meine, gab es nicht auch mal Bad Blood mit 2D? Oder vertue ich mich da gerade? Ich weiß es nicht
mehr. Boah, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall gesagt, das ist das erste Mal seit über 20 Jahren oder so.
Ja. Bad Blood ist natürlich bekannt dafür, damals Shawn Michaels gegen Undertaker. Ich meine auch, wir hatten mal Shawn Michaels gegen Triple H, wenn ich mich nicht komplett täusche. Also da war so einiges dabei. Und dann gab es noch mal einen längeren Rückblick auf die WrestleMania-Doku, die jetzt ja inzwischen endlich bei YouTube online ist. Ich habe sie noch nicht gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen. Du?
Ich habe reingeschaut auf der Fahrt zurück von Hamburg. Ist halt schon sehr kayfabig auch, ne?
Okay.
Ja, also da hat man auch so ein bisschen mit gespielt. Und ja, also das ist so ein bisschen dieses WWE-Storytelling, was wir jetzt auch häufiger haben. So, wir nehmen Realität, wir packen aber auch ein bisschen Character-Work mit rein und so wird das Ganze dann erzählt. Und ich glaube auch, dass sie deswegen so ein bisschen verschoben wurde, weil man da vielleicht auch so ein bisschen umgeschnitten hat oder gesagt hat, okay, die erste hat vielleicht einfach nur die Story erzählt, wir wollen aber auch so ein bisschen das nutzen, vielleicht auch um auch Storyline aufzubauen, vielleicht greift man daraus irgendwas auf, wenn man dann nächstes Jahr bei Mania höchstwahrscheinlich Cody gegen The Rock bringt. Ja. Also es ist auch so ein bisschen Kayfabe.
Okay. Werde es mir trotzdem auch anschauen, ne?
Ja, also ich bin auch noch nicht komplett durch, aber ist, also lohnt sich auf jeden Fall, ist interessant. Ist auch nur eine Stunde, kann man sehr gut wegschauen.
Okay. Dann machen wir an der Stelle hier mal ein kleines Break in unserem kleinen Money in the Bank Rundown, weil wir haben mal wieder eine kleine Botschaft unserer Freunde von Holy. Holy kooperiert aktuell mit Hitchies. Hitchies, das ist, sind Süßigkeiten, muss man sagen. Und dafür gibt's
jetzt Klassiker an Süßigkeit sogar.
Absolut. Nostalgie, wie John Cena, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Und es gibt drei limitierte Sondereditionen von Holy ganz aktuell. Das ist blaue Drachenzunge, Cola, Spinnenbeine, orange Krakenarme. Das sind die drei. Alle ohne Zucker, muss man an der Stelle sagen. Und gutes Zeug. Saurer als gewohnt, bin ich ganz ehrlich. Und dazu gibt's auch noch, wer möchte, nämlich Hitchies Kaubonbons mit Holy-Geschmack. Also Apple Alligator, Fruity Frog und Raspberry Raptor als Süßigkeiten. Gibt's in kleinen Dosierungen oder in 1 Kilo Vorratsbeuteln. Also wer es dann ganz besonders haben möchte. Ja, Kai, hast du dir da schon einen Favoriten rausgepickt hier von den drei Sondereditionen, die wir haben? Und was ist mit Hitchies eigentlich?
Also ich bin generell großer Sucker auch für Hitchies. Also es gibt ja ganz klassisch diese normalen, aber auch von früher, ich glaube, kennt jeder diese Apfeldinger, diese sauren Apfelteile. Also allein, wenn ich daran denke, habe ich schon dieses Ziehen so hinten hier im Kiefer, wenn du das kennst, wenn du an so saure Sachen denkst. Ich bin ein sehr großer Sucker für Blue Raspberry. Und das haben wir auch hier bei Drachenzungen, was du gerade sogar, guck mal, hast sogar parat. Also damit kriegst du mich wirklich, ne? Weil ich mag das ja, wirklich dieses komische Gefühl, wenn du dann sagst, du trinkst sowas, dann hast du dieses Ziehen hinten, aber das ist auch angenehm, weil ich hatte das schon bei Sour Apple so ein bisschen, also bei Apple Alligator. Ich find's, hier ist es noch mal ein bisschen mehr, aber schon geil.
Genau, und da gibt's natürlich auch jetzt diverse Angebote natürlich zum Start dieser neuen limitierten Edition. Und da haben schon einige zugeschlagen. Also Dankeschön an alle, die da schon uns gedacht haben, weil da haben einige schon zugeschlagen und haben uns quasi mit berücksichtigt.
Vielen lieben Dank.
Genau, wir haben inzwischen ja da auch einen etwas kürzeren und deutlich, wie soll man sagen, einfacheren Link, auf die ihr quasi auf unsere Sachen kommen könnt, womit ihr uns unterstützen könnt. Das ist nämlich weareholy.com/headlock. Ganz einfach. Und dann könnt ihr eben beim Checkout einen von den beiden Codes eingeben, die wir euch jetzt durchgehen. Das eine ist natürlich dann Headlock 5. Da gibt's dann 5 Euro Rabatt, wenn ihr neu bei Holy seid. Und wenn ihr schon mal bei Holy bestellt habt, dann gibt's natürlich Headlock. Das sind dann 10% Rabatt. Und Kai, was gibt's denn da derzeit noch für Angebote? Weil ich habe gesehen, einiges ist auch schon ausverkauft, aber da gibt's ja auch ein paar coole Pakete quasi, die man sich bestellen kann.
Genau, also es gab dann einmal so ein Probierpaket, wo dann quasi eine Sorte euch auswählen könnt oder noch 14 Energy-Probier-Sachen dabei habt, also diese Probierboxen. Da ist aber schon recht viel ausverkauft. Da ist jetzt nämlich nur noch orange Krakenarme dabei. Also hier Blue Raspberry, also saure Drachenzungen und Spinnenbeine sind schon raus. Und dann gibt's.
Die kommen garantiert auch bald wieder rein.
Einfach ja.
Augen aufhalten.
Genau, also einzeln könnt ihr die nämlich auch noch kaufen. Also einzeln sind die noch da, nur in diesem Paket nicht mehr. Dann gibt's noch ein Shirt und noch einen limitierten Shaker, den man sich noch schnappen kann.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr geiles Zeug mal wieder. Also mein Favorit sind tatsächlich die Krakenarme. Und was noch viel besser ist, nicht nur, dass wir hier 3 Bottiche noch haben, davon geht einer an euch. Wir werden nämlich jetzt hier, würde ich mal sagen, die Krakenarme verlosen. Da müsst ihr aber eine Frage für beantworten. Und das ist ganz einfach, nämlich wir haben Money in the Bank. Die Frage lautet, wer gewann das erste Money in the Bank Leitermatch? Das war damals noch bei WrestleMania, wenn man sich daran erinnert. Und es ist ein Name, der ist aktuell nicht mehr bei WWE, aber nichtsdestotrotz natürlich ein sehr bekannter Name. Der hat unter anderem dann später gegen John Cena eingecashed. So, jetzt ist aber auch genug der Tipps. Einsendeschluss ist Freitag, der 12. Juli um 12 Uhr mittags. So einfach machen wir das dann. Schreibt einfach die Antwort an fragen@headlock.de. Und dann wird der Sieger, die Siegerin, wird dann ausgelost. Da gehen dann einmal so ein dicker Pott mit Holy, Cross Hitchies, Krakenarme, geht dann an eine von euch raus. Und ich finde, das ist eine ganz geile Angelegenheit einfach. Also könnt ihr euch dann auch einen eigenen Pott hier sichern. Ansonsten müsst ihr einen kaufen.
So einfach. An der Stelle aber wieder wirklich vielen lieben Dank für alle, die schon eingekauft haben. Danke für euren Support. Ist wirklich überragend.
Ganz, ganz genau. Und ich habe gerade schon angesprochen, also wenn es um Nostalgie geht, dann ist natürlich auch der nächste Punkt hier ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Dame hier noch gar nicht angesprochen, das war True Stratus, die natürlich hier wieder als Hometown Hero quasi wieder mit dabei gewesen ist, als Host. Und sie hat hier einen John Cena angekündigt. Und John Cena hat ja eine große Ankündigung für uns mitgebracht, lieber Kai. Etwas, was sich schon angedeutet hat. John Cena wird nächstes Jahr seine Karriere beenden.
Ja, genau. Also er hat sich ja auch schon das Handtuch dabei. Er stand darauf, the last time is now. Und ich habe gedacht, oh nein, nicht unser John Cena. Ja, kommt dann eben raus, hält eine Promo und ist schon fast wie ein Pflaster abreißen. Er sagt, soll ich announce jetzt hier mein Retirement? Man denkt sich, bitte was? Also warum, kann mich mal bitte jemand vorwarnen? Dass jetzt, also ich war emotional nicht darauf eingestellt. Ich dachte jetzt hier gleich ein bisschen Rollins Priest, alles schön und gut, witzig. Auf einmal muss ich mich emotional mit John Cena Retirement beschäftigen. Er redet dann natürlich noch über Toronto, dass das wichtig ist, dass die Fans immer da waren. Und sagt auch, oder auch sein Merch zeigt so ein bisschen, okay, es gibt eine John Cena Retirement Tour, spricht dann an, der Rumble ist sein letzter Rumble, Chamber ist sein letzter Chamber und WrestleMania ist sein letztes Match, hat er gesagt. Da war so ein bisschen die Kommunikation so ein bisschen schwierig, weil ich habe mir gedacht, oh, John Cena Retirement Match bei WrestleMania, ich bin live dabei, was soll noch kommen? Bis es dann in der Pressekonferenz schon mal klargestellt wurde, nee, das ist sein letztes WrestleMania Match und das ganze Jahr ist so ein bisschen seine Farewell-Tour. Muss man aber auch sagen, haben viele so verstanden, dass Mania sein Retirement-Match ist. Weil es wird danach auch ganz oft aufgegriffen und dann haben es alle nach der Pressekonferenz nochmal klargestellt. Nichtsdestotrotz finde ich sehr krass. Ich bin sehr gespannt, welchen Weg man gehen wird, welche Matches er bestreiten wird, wie viele Matches er bestreiten wird.
Hat er ja schon ungefähr angedeutet, wie viele Auftritte er haben wird? Er hat gesagt, irgendwas um die 35 bis 40, 45, also er hat gesagt mit 30s to 40s, also das können wir uns jetzt ausmalen, wie viel das sind, also so viele Auftritte wird er haben. Er hat auch gesagt, dass er ja gerne beim Netflix-Debüt von Raw würde er auch gern dabei sein, also wir werden ihn regelmäßiger dann auf jeden Fall nicht nur auf der Road to WrestleMania sehen, sondern eben auch noch danach und natürlich auch beim Rumble. Da bietet sich natürlich auch an, mit ihm größeres Programm in Richtung WrestleMania zu fahren. Ne?
Absolut.
Ich bin gespannt. Mich wundert es jetzt nicht, weil er jetzt ja schon auf dem Weg hierhin sehr oft angekündigt hat, dass er quasi auf den letzten Metern seiner Karriere ist.
Klar, aber dass es jetzt halt wirklich so eine Farewell-Tour gibt, ne? Weil dass er jetzt nicht sagt, alles klar, ich mache jetzt nochmal einen Rumble, einen Mania und dann ist Tschüssikowski, Freunde, sondern er sagt, okay, ich wrestle jetzt auch nochmal ein paar Dinger durch. Auch da wieder klassischer Satz, aber ich glaube, er war selten so wahr wie hier. Muss er nicht machen.
Ne, ja, aber er war auch emotional drin, ne? Und das ist ja auch jemand, der ist nun mal einfach auch mit dem Wrestling-Business verhaftet und der liebt das eben auch, ne? Und wie du schon sagst, er müsste das nicht machen. Er könnte auch einfach sagen, ich mache noch 3 Matches oder so und gut ist und ich bin ein paar Mal noch bei Raw dabei und mache eine kleine Promo. Muss er nicht machen, nichtsdestotrotz bin ich mal gespannt, auf wen er da alles treffen wird. Er selber hat gesagt, dass er nicht in der Position wäre, hier sich Gegner auszusuchen. Normalerweise ist das so bei Leuten, die zurücktreten. Mal gucken, was da die Gespräche ergeben haben. Nichtsdestotrotz, also John Cena dann im nächsten Jahr zum letzten Mal schon ein großes Ding, muss man einfach sagen.
Ne? Absolut. Für das,
was es gewesen ist. Und hat mich zwar jetzt emotional noch nicht umgehauen, aber ich glaube, das Emotionale kommt dann eben noch.
Ja, absolut. Also ich glaube, wenn du wirklich weißt, okay, John Cena ist retired, bei allem, ne, hey Cena, so was man alles hat in den Jahren. Ich glaube, wenn dann irgendwann so das letzte Mal Cena wrestelt, dann denkt man, da werden wir alle schon auch irgendwie heulen. Also
das ist halt eine Ära. Man kann es nicht anders sagen. Das war ein Mann, der war so viel da, der hat so viele Titel gewonnen, so viele große Matches bestritten. Man kann ihn lieben oder hassen, aber der hat WWE maßgeblich geprägt. Das muss man ganz klar hier so attestieren.
Auch da die Frage dann, gegen wen sein letztes Mania-Match sein wird. Also, weil wir haben so ein bisschen rumgesponnen, Chris und ich haben auch überlegt, wen könnte man machen. Na klar, du kannst sagen, wir geben jemanden großen, jetzt irgendwie ein Spotlight oder wir nehmen jemanden, mit dem man ein krasses Programm haben wird, weil er ihn gut aussehen lässt. Man
Alex Riley.
Rollins zum Beispiel, auch Alex Riley. Um nochmal das Kriegsball da endgültig zu begraben. Nee, aber vielleicht auch so eine Sache wie Randy Orton.
Mhm.
Ne, ist halt auch nicht, weil, ich sag mal so, jetzt so ein Alt-Alt-Star macht irgendwie keinen Sinn. Randy Orton natürlich auch schon alt, aber jetzt die beiden nochmal zusammen, das ist ja auch, ne, also wie oft haben wir über Cena gegen Orton abgekotzt, aber ist ja trotzdem iconic.
Ja, ich finde auch, das musst du eigentlich bringen auf diesem Weg, ob es jetzt bei WrestleMania sein wird, lasse ich mal ein Fragezeichen hinter, aber eigentlich musst du Orton gegen Cena nochmal bringen, weil auch das ist prägend für eine gewisse Zeit, auch wenn es nicht meine Lieblingszeit der WWE-Geschichte gewesen ist, aber es ist trotzdem prägend und die beiden sollten nochmal gegeneinander wrestlen und ich hoffe einfach, dass der so ein, also vielleicht bis WrestleMania eine Geschichte und dann danach einfach die Matches, auf die er Bock hat quasi. Mal schauen. Aber Orton ist mein Augenmistet sicher dabei. Ich fänd's auch cool, wenn man nochmal was mit Punk machen würde.
Ja.
Ja.
Aufgrund hat auch da natürlich dann, wie gesagt, so ein bisschen dieses Problem mit der Matchqualität, was wir dann halt irgendwann hätten, ne?
Ja. Korrekt. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, das war schon eine sehr, sehr große Ankündigung, die wir dann hier bekommen haben und auch eine große Überraschung. Überraschung soll es auch im nächsten Match geben. Da gab es ja dann den Kampf um die World Heavyweight Championship. Erstmal gab es vorher noch ein Backstage-Segment mit dem Judgment Day, wo Damian Priest gesagt hat, ne? Leute, zum Judgment Day zu seinen Jungs, die mal wieder am Zocken sind. Also die haben auch viereckige Augen, wie mein Vater früher gesagt hätte, langsam. Ne? Bleib hier, ne? Ich mach das für mich alleine. I handle my own business, ne? Ich mach das. Und hat dann auch speziell noch mal in Richtung Finn Bella gesagt, so, ne? I handle my own business. Und der hat dann auch ganz sarkastisch gesagt, so, ne? Whatever you say, boss, ne? Können wir schon mal sagen, es gab keinen Angriff vom Judgment Day, aber es kriselt weiterhin zwischen Damian Priest und Finn Bella, den beiden Brüdern.
Genau. Also auch da natürlich wieder eine Sache, über die wir auch viel spekuliert haben in der Preview. Ist jetzt hier nicht so weit gekommen und es wurde ja auch ganz klar gesagt, jetzt egal was ist, ob Rollins oder Drew McIntyre, ich mache das alleine.
Ja.
Und auch eine Sache, über die wir gleich nochmal beim Ausgang reden müssen.
Ja, genau. Ganz aber genau. Aber diese Geschichte mit ich mache das alleine hat sich ja quasi durch das gesamte Match gezogen. Das Match nicht so ewig lang, wie wir uns das vielleicht auch irgendwie ausgemalt hätten. Das ging insgesamt nur 14 Minuten, aber da kommt nachher quasi noch eine zweite Hälfte hinten dran und dadurch ist es dann auch noch mal länger geworden. Aber es war ein Match, die haben gleich losgelegt. Nur du hast sofort die großen Aktionen vorne weg gehabt. Und es hat sich fast so ein bisschen angefühlt wie Triple H gegen den Undertaker damals, weil du nicht direkt zwar die Konter gehabt hast, nicht direkt die Finisher gehabt hast, aber du hast wirklich viele große Aktionen hintereinander, sehr schnelles Tempo und quasi auch gar keine Zeit gehabt, um hier großartig was aufzubauen. Und was du auch zwischendurch mal wieder gehabt hast, Kai, ich weiß nicht, wie dir das gefallen hat, beide haben immer wieder so in Richtung Entrance geguckt, also immer wieder Richtung Eingang.
Ja.
Schon nach einer Minute hat Damian Priest Richtung Eingang geguckt. So, kommt da jetzt jemand? Kommt da jetzt jemand? Kommen die doch? Hören die nicht auf mich? Oder wie ist das?
Oder halt auch Rollins, der quasi auch schon in Richtung Entrance schreit, so Drew, komm doch jetzt, komm endlich raus.
Ja.
Ne?
Also ja.
Das war wirklich konstant Thema. Und auch in dem Match selbst, wie du sagst, also die haben von Anfang an Gas gegeben. Also klar, es wurde sofort versucht, die riesigen Aktionen auszupacken. Sei es jetzt ein Pedigree, sei es ein South of Heavens. Aber unabhängig davon, dann geht's zwar so ein bisschen hin und her, auch mal kurz nach draußen, aber es gab ja auch super für den ersten Stomp für 2 und den ersten Razor's Edge für 2.
Ja, diesen Razor's Edge auch ungewöhnlich, so aus dem Gerange heraus quasi.
Ja.
Ging's dann da zur Sache. Ja, wie gesagt, also da kann man jetzt auch ganz gut durchgehen eigentlich. Es gab auch vorher noch eine Buckle-Bomb zum Beispiel und auch eine große Sit-Out-Powerbomb davor noch. Aber immer wieder dieser Blick zum Eingang. Auf der einen Seite natürlich kommt der Judgment Day vielleicht doch, obwohl ich ihm gesagt habe, bleib da. Auf der anderen Seite natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, natürlich auch, ob Drew McIntyre eincashen würde, was er ja versprochen hat. Insofern hat es aber dann doch ein bisschen länger gedauert. Mich hat es fast ein bisschen rausgebracht, weil du dadurch ständig diese kleinen Unterbrechungen gehabt hast und diese Unsicherheit. Man hat ja den Entrance auch ständig eingefangen. Hat für mich so ein bisschen den Rhythmus aus dem Match rausgenommen. War natürlich beabsichtigt. Nichtsdestotrotz, für den Matchflow, ich finde, das hat eine ganz merkwürdige Dynamik, dieses Match gehabt. Wie ging es dir da?
Ja, fand ich auch. Also es war wirklich, du hast ja schon fast gemerkt, also klar, wir hatten jetzt auch in den letzten Jahren, in den letzten Monaten sehr viel dieses, heute wird eingecashed, ach nee, wird's halt doch nicht. Aber du hattest halt auch sehr dieses Gefühl, ja, heute wird halt eingecashed. Das war so ein bisschen komisch dabei. Und ich war auch erst verwirrt, weil man hat einmal diesen weiten Shot, wo man auch die Kommentatoren gesehen hat. Und auf einmal kam da so einer langgelaufen, der dann da aber irgendwas bei Michael Cole gemacht hat, was so ein Techniktyp war. Und ich dachte erst, ist es jetzt Dom, der doch eingreift? Das fand ich war ganz komisch, weil ich dann erst verwirrt war. Aber dann hattest du eben auch im Ring diese Aktion, wo dann beide so einen Falcon Arrow oder so einen Suplex ansetzen wollten, hin und her. Der von Rollins ging dann durch. Und dann waren es auch 1, 2, und eigentlich auch 3, aber der Ref konnte dann eben nicht durchzählen, sagt, ah nee, war 2, obwohl Priest lag. Und so wie es aussah, hat man da so ein bisschen das Timing mit dem Entrance von McIntyre nicht hinbekommen.
Ja, du hast gesehen, dass ein Damian Priest ganz eindeutig Richtung Entrance geschaut hat und quasi gewartet hat, dass da was passiert, aber eben nicht ausgekickt ist. Und der Ref hat sozusagen dann eigenhändig die Notbremse hier gezogen und hat eben nicht durchgezählt, sonst wäre es natürlich ein Titelwechsel gewesen. Stattdessen gab es dann eben so einen, es war ein Fehler. Ich glaube, man kann es gar nicht anders sagen, das war ein Fehler. Das hat natürlich auch für Unruhe gesorgt. Letztlich, der Vorteil hier ist, dass es letztlich so ein bisschen untergegangen ist, weil dann kam eben kurze Zeit später dann doch ein Drew McIntyre raus und casht hier eben ein. hat natürlich trotzdem für einen komischen Beigeschmack hier gesorgt. Ich finde, es hat aber dem Match nicht so geschadet, wie man jetzt befürchten müsste, weil wir sind ja quasi danach direkt in dieses Dreier-Match übergegangen, sodass dann da der Matchfluss wieder da gewesen ist. Und natürlich, Drew McIntyre will hier gleich die Sache zumachen. Damian Priest rollt erstmal raus, sodass wir dann Rollins gegen McIntyre bekommen. Der will erstmal hier mit einer Claymore gleich durchstarten. Das klappt aber nicht. Priest kommt mit einer Clothesline, danach die Claymore sieht ein bisschen merkwürdig aus. Ja, und dann haben wir hier schon relativ schnell auch tatsächlich den Run-In hier gehabt, beziehungsweise den Angriff von CM Punk, der dann durchs Publikum kommt und Drew McIntyre draußen attackiert und hier schlussendlich auch für einen Teil der Entscheidung sorgt, Kai.
Ja, genau, also wird der auf jeden Fall gut draufgehauen, also erst normal, dann auch draußen mit dem Stuhl, dann ein guter alter Daniel Bryan wird gefeuert Manier, wirkt er ihn noch, ne, hat da damals Daniel Bryan seinen Job gekostet bei Justin Roberts, hier eben nicht, hier macht man es jetzt normal.
Das war auch eine Krawatte, hallo, mit der er wirkt hat damals.
Stimmt, mit Kabeln ist viel besser, da hat man mehr von. Also auf jeden Fall wirkt er ihn dann, guckt da noch auf den Belt und denkt sich, stimmt, macht eigentlich, ist ja noch viel ikonischer, wenn ich ihn damit noch umhaue, gibt ihm dann nochmal den Schlag mit dem Belt gegen Drew McIntyre, setzt sich dann im Schneidersitz aufs Kommentatorenpult. Damian Priest zeigt den South of Heavens gegen McIntyre und es ist zack, 1, 2, 3, Damian Priest verteidigt. McIntyre failed sein Cash-In, also es befeuert die Fehde weiter zwischen den beiden. Aber auch, was man sagen muss, Priest sieht sehr unglücklich aus, weil wir hatten es ja auch in der Preview angesprochen. Es ist ja auch so ein bisschen sein Ding, sich zu beweisen. Er will ja auch zeigen, ey, ich bin hier der Chef und ich bin auch berechtigterweise der Chef. Wo man jetzt auch wieder sagen kann, ja, Priest, du hast zwar gewonnen, den Titel verteidigt, aber du hast ihn ja auch nicht alleine verteidigt. Du bist irgendwie Nutznießer dieser Fehde und deswegen bist du Champion geblieben. Ähnlich auch, wie du den Belt überhaupt schon gewonnen hast, wo du auch Nutznießer dieser Fehde warst. Also er hat sich weiterhin nicht bewiesen, was ihn auch sichtlich ärgert. Finde ich ganz interessant. Also da hast du diese Priest-Entwicklung. Du hast aber auch Rollins, der mega abgefuckt ist, weil er sagt, ach cool, ich darf jetzt, solange Priest Champ ist, nicht mal mit dem Belt antreten. Die Schuld hat CM Punk, den ich ja sowieso super gut leiden kann. Also guckt auch noch super abgefuckt in Punks Richtung, der sich auch denkt, ey, ist mir alles egal, Hauptsache ich kann irgendwie Drew McIntyre auf den Sack gehen.
Ja.
Also viele Sachen, die da jetzt so passieren, also ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wir kriegen das Drew-Punk-Match beim SummerSlam. Schauen, was jetzt mit Seth Rollins ist, ob der da noch irgendwie sich zu äußert, weil eigentlich müsste das ja machen, ne, weil er ist jetzt der Leidtragende. Meine Frage ist jetzt aber, weil ich habe da auch schon mit Chris recht lange darüber diskutiert, wie findest du diese Entscheidung, die man getroffen hat, mit man lässt Drew McIntyre Money in the Bank gewinnen, um ihn dann direkt eincashen zu lassen, um dann direkt zu verlieren?
Es ist eine schwierige Kiste, ne? Weil auf der einen Seite instrumentalisierst du natürlich damit das Money in the Bank Gimmick ganz extrem, ne? Dass du hier, du opferst das zu einer gewissen Art und Weise dieser Fehde.
Ja.
Zugleich hast du diesen Koffer dann aber auch erstmal aus der ganzen Geschichte raus, also aus dem ganzen Geschehen raus. Und wir haben momentan natürlich auch eine Vielzahl an Number One Contendern, die da irgendwie durch die Gegend geistern. Und das wird ja nicht weniger werden. Wir haben noch den Rumble dann und so weiter und so fort. Also ich tue mich da ein bisschen schwer mit. Ich finde, dass ein Damian Priest, wie du schon richtig gesagt hast, hier schlecht aussieht, weil nicht nur, dass er einmal verloren hat, weil er nicht ausgekickt ist bei diesem blöden Fehler, der passiert ist, sondern obendrein eben wieder kein fairer Sieg quasi hier. Und ich tue mich da sehr, sehr schwer mit. Es wird jetzt langfristig dem Money in the Bank Gimmick nicht schaden. Ich glaube aber, ich finde, es hätte es nicht notwendig gehabt, dass hier der Cash-In failen muss. Man hätte auch die Variante nehmen können, die wir genommen haben, in unserer Preview, die wir angesprochen haben, dass CM Punk quasi schon ganz vorne anfängt, Drew McIntyres Tag zu versauen. Und Weil schlussendlich, klar, ist es vielleicht wertvoller zu sagen, ja, hier, du hast eingecashed, verlierst jetzt nochmal den Koffer, du verlierst auch damit nochmal eine Titelchance, ist vielleicht nochmal mehr und nochmal ein bisschen fieser auf der einen Seite, aber so richtig geil finde ich das, glaube ich, nicht.
Ja, ich habe auch die gleiche Meinung wie du. Ich finde auch, da hätte Punk ja letztendlich früher ansetzen können, um zu sagen, du verlierst hier, also du hast gar nicht erst die Chance, Champion zu werden, ne? Und du hättest dann eben noch, dass jemand anderes davon profitiert, dass er eben Kofferträger ist. Also du hättest quasi noch einer anderen Person was Gutes getan. Ich finde jetzt auch hier, du opferst den Koffer und was Chris auch meinte, es ist ja viel fieser und ekelhafter, weil Punk hat ja jedes Mal gemacht, so, ich hindere Drew an dem großen Triumph. Ähnlich auch wie bei Money in the Bank. Also hat ja auch bei Money in the Bank nicht eingegriffen, dass er gegen Rollins verliert, sondern Drew McIntyre, also er war on top of the world und dann wurde es ihm weggenommen. Mhm. Das wird ja auch hier wieder gemacht. So, okay, er hat es erst geschafft, Money in the Bank zu gewinnen gegen 5 andere Leute und dann wurde es ihm weggenommen. Ich persönlich bin aber auch kein Fan davon, dafür dann jetzt so den Money in the Bank Koffer extra zu opfern. Weil du einfach sagen könntest, keine Ahnung, Jey Uso hätte profitiert, also ist ja egal, wer es hätte davon profitiert, meiner Meinung nach. Also ich bin da auch so ein bisschen deiner Meinung, aber ich glaube, da scheiden sich halt sehr die Geister, weil klar macht's das nochmal intensiver zwischen Punk und Drew. Ich glaube aber so, Kosten-Nutzen stehen da nicht im Verhältnis.
Ja, das ist ein ganz guter Vergleich auf jeden Fall. Auch da schreibt uns natürlich gerne in die Kommentare, wie seht ihr hier die Geschichte? Kommt auf unseren Discord, diskutiert da mit, weil das ist auf jeden Fall eine strittige Geschichte. Kein großer Freund, weil ich musste an deine Worte denken, ne? Ein gefailter Cash-In ist einfach beschissenes Booking. Ist es jetzt hier beschissenes Booking, Kai?
Ja. Also auch da, es ist halt weniger dieses verschissene Booking, wo ich halt sage, okay, wir hatten vor einem halben Jahr die witzige Idee, lass mal den Koffer gewinnen und dann finden wir die Idee aber nicht mehr witzig, ne? Sondern hier steckt ja wenigstens ein Sinn dahinter, also auch ein ganz, ganz klarer Sinn, wie selten. Also jetzt, ich glaube, so ein Otis und ein Otis Theory Gewinn, die hatten nicht so viel Sinn wie hier. Auch ein Baron Corbin Gewinn hatte nicht so viel Sinn wie hier. Das kann man hier auf jeden Fall nicht sagen. Die Frage ist halt nur, lohnt sich dieses Opfer um, also hat dieses Opfer die Story auf so ein neues Level gehoben oder hätte man lieber sagen können, es hätte auch gereicht, ihm den Money in the Bank Sieg zu kosten. Ja. Ich glaube, das ist dann eine ganz persönliche Entscheidung.
Ich meine, was man natürlich jetzt hiermit bezweckt hat, unter anderem ist auch, dass man quasi im Hintergrund nochmal diese Geschichte mit Seth Rollins befeuert hat. Das heißt also, wenn du aus der Geschichte mit Drew McIntyre gegen CM Punk rausgehst, hast du gleichzeitig auch noch einen Seth Rollins, der jetzt noch viel angepisster sein kann, was dann wiederum das Programm sein könnte für WrestleMania zum Beispiel. Ne? Also wenn du jetzt so weit denkst, kannst du halt machen. Trotzdem
ist auf jeden Fall sehr diskutabel. Und ich finde es dann auch eigentlich gut, dass ein Damian Priest hier wieder schlecht aussieht, weil das wieder sehr viel Feuer gibt für die Bloodline-Storyline.
Für die Judgment Day-Storyline.
Meine ich ja genau. Vielleicht auch für Bloodline, nein. Für den Judgment Day, genau. Weil jetzt dann natürlich auch, so, lass halt einen Finn Balor da stehen und sagen, hast ja richtig geil alleine gewonnen, oder? Also, so allein das bei Raw, und dann weißt du schon, ach Leute, also, ne?
Ja.
Was wir aber jetzt ganz wichtig festhalten können, wir haben jetzt in 4 Wochen den SummerSlam. Da kämpft Damian Priest gegen Gunther. Und ich würde ganz klar sagen, Bash in Berlin, da kriegt unser Gunther aber den Weltmeister-Welcome, oder? Also, dann kommt er aber auch, glaube ich, mit dem Belt nach Hause. Damian Priest, deine Tage sind gezählt.
Ganz ehrlich, ich finde, das fühlt sich nicht wie ein Main-Event von einem SummerSlam an. Ganz böse gesagt.
Ist ja auch kein Main-Event. Main-Event ist Cody Rhodes gegen Dingens.
Ja, aber es ist trotzdem eins der großen Titelmatches und headlined das Ding mit. Fühlt sich gerade nicht so an. Bin gespannt, wie man das noch aufbauen wird.
Gunther gewinnt, Damian Priest ist mir egal. Da gibt es 3 Shops und dann liegt der.
Okay. Wir werden sehen. Ja, aber genau, das ist nämlich ein Match, was dann auch natürlich angekündigt worden ist. Und damit kommen wir dann auch zum nächsten Match. Und das ist das Money in the Bank Ladder Match der Frauen. Wir haben hier Naomi, Zoe Stark, wir haben Lyra Valkyria, Tiffany Stratton, Chelsea Green und Io Sky. Und hier hat man mir auch meinen einen Tipp kaputt gemacht. Du wärst als Erster am Belt. Ich habe auf Chelsea Green getippt. Sie war kurz davor. Sie hat hier trotzdem eine große Rolle gespielt und hat zumindest eine Sache wahrgemacht, die ich schon angekündigt habe, dass sie nämlich auch gerne mal große Stürze durch Tische nimmt. Das hat sie am Ende gemacht.
Großen Respekt dafür schon mal. Also das war wirklich Respekt, heftiger Bump.
Ja, ansonsten hat ja, deswegen will ich ganz kurz mit ihr anfangen, die hat ja wirklich auch hier durch ihren Charakter dieses Match mitgeprägt, so würde ich einfach mal sagen. Man hat hier wieder diese Höhenangst als Gimmick so ein bisschen ihr aufgedrückt, dass sie am Anfang sich nicht getraut hat, auf die Leiter zu steigen. Da hat sie versucht, an den Koffer oben zu springen, da irgendwie dran zu kommen. Dann hat sie versucht, den Koffer runterzuschlagen mit einer Leiter, was auch nicht so geklappt hat. Wie hat die hier eine Chelsea Green im Match gefallen?
Ich fand's krass, dass die so over war.
Ja.
Also weil die war ja wirklich so mit Tiffany Stratton die Person, die am meisten angefeuert wurde.
Die ist ja auch Kanadierin.
Ja, klar, Hometown Hero natürlich, ne? Aber auch, dass man das Gimmick dann so mitgenommen hat, fand ich trotzdem schon ganz cool eigentlich. Also, weil die gibt sich ja schon immer Mühe, wie du auch hier eben siehst, dass sie diesen riesigen Bump am Ende nimmt. Von daher fand ich es ganz cool, dass man ihr auch so ein bisschen diesen Showcase gegeben hat.
Ja, und ansonsten muss ich sagen, also mich hat das Match hier überzeugt, auch wenn es nicht 100% sauber natürlich gewesen ist. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass es hier immer mal wieder ja kleine Unsauberkeiten gegeben hat, Aufbauarbeiten manchmal ein bisschen problematisch, haben wir zum Beispiel bei den Io Sky mal gesehen, die dann in der Ecke die Leiter irgendwie anders positionieren musste, damit es quasi stehen bleibt. An anderer Stelle wurde das auch so ein bisschen thematisiert als Gimmick innerhalb, beziehungsweise oder nicht als Gimmick, aber als Geschichte innerhalb des Matches, wo eine Lyra Valkyria längere Zeit gebraucht hat, bis sie diese erste Leiter aufgestellt hat und auch gesagt hat, oh ja, die ist ein bisschen unerfahren und so. Was mich hier überzeugt hat, trotz aller Unsauberkeiten, ist der Einsatz der Frauen, die hier gezeigt haben, weil die haben unfassbar viele Bumps genommen, fiese Bumps teilweise. Und dass ich wirklich das Gefühl gehabt habe, dass hier für alle so ein bisschen was drin ist. Also da hat jeder hat irgendwie ihren Moment gehabt, um zu glänzen, aber zugleich habe ich bei sehr vielen Charakteren auch das Gefühl gehabt, ja, die können vielleicht hier auch eine Überraschung starten oder die können das Ding hier auch gewinnen. Und das hat mich hier wirklich überzeugt. Ich fand, das war ein sehr, sehr gutes Leitermatch, was wir hier gesehen haben. Ich weiß, der Kai ist ein bisschen kritischer als ich.
Also ich hatte auch nie das Gefühl, dass jemand anderes außer Tiffany Stratton gewinnen kann. Also am ehesten wäre noch so ein bisschen Wild Horse gewesen. Lyra Valkyria, aber auch da wieder die große Regel, ein Heel ist ein besserer Kofferträger.
Das heißt Dark Horse, nicht Wild Horse.
Ja, genau, stimmt, Dark Horse. Das hatte ich da so ein bisschen, aber sonst hatte ich auch wenig Sachen, wo ich sage, oh, Tiffany Stratton gewinnt nicht. Von mir aus, was ich noch zählen lasse, ist dieser letzte Sekunde von Chelsea Green, wo man diesen Shot eben hatte, wo man denkt, jetzt machst du das Ding ab, aber das dann eben auch nicht. Ansonsten, also mir war es hier wirklich streckenweise zu unsauber und das nimmt mich dann immer raus. Also ne, ich möchte hier auch absolut niemandem seinen Effort absprechen. So, ich weiß, die reißen sich komplett den Arsch auf und die zeigen auch krasse Bums. Ne, also wirklich viele gute Sachen auch. Aber was mich immer rausbringt, ist, dass das Ganze zwangsläufig so ein bisschen unbeholfen aussieht. Also mit den Leitern. Und das ist ja so unser großes Streitgespräch, was wir vor dem Podcast schon hatten. Ich hatte halt den Vorschlag, dass man sagt, ey, nimm halt Leitern, die ein bisschen kleiner sind und häng den Koffer einfach ein Stück nach unten. Weil das nimmt halt immer eben dieses Ding raus, dass diese Leitern teilweise zu schwer sind. Also du hattest diesen Spot von Tiffany Stratton, wo sie dann Io Sky in der Ringecke hat und dann so die Leiter in sie reinschiebt. Beide Male, einmal war sie zu weit unten, dann war sie zu weit oben, weil sie das nicht richtig gepackt bekommen hat. Das ist halt blöd. Dann werden Leitern aufgestellt und das ist super unbeholfen, weil die Leiter zu groß und zu schwer ist. Das kannst du halt alles verhindern, finde ich, wenn du sagst, nimm halt nicht diese riesigen Leitern, nimm teilweise ein bisschen kleinere und häng den Koffer einfach ein Stück tiefer. So, dann ist es zwar nicht wie bei den Männern, oh nein, das ist ja super schlimm, aber dadurch nimmst du dieses ganze Botch-Potenzial einfach raus. Und ich finde, das ist viel besser.
Du sagst jetzt einfach, das nimmt man da so raus. Ich glaube nicht, dass man das rausnimmt. Ich finde, nee. Mich hat das jetzt hier in dem Fall auch gar nicht so krass gestört. Da, ganz im Gegenteil, ich finde, dass bestimmte Unsauberkeiten ja sogar dazu beigetragen haben, dass man in dieses Match stärker involviert gewesen ist. Gerade die Aktion zum Beispiel, also wir hatten das ja schon ganz früh, dass zum Beispiel eine Lyra Valkyria ja hier so eine Aktion auf die Leiter geschickt hat und wo es dann gab es einen Samoan Drop von Zoe Stark gegen Lyra auf die Leiter und der ging so ein bisschen daneben, weil die Leiter war da out of position, muss man ganz klar sagen. Die hat natürlich daneben gelegen. Dadurch ist Lyra aber ganz, ganz fies auf dem Arm gelandet, was direkt für mich so ein Moment gewesen ist. Danach gab es diese Twisted Swanton von Zoe Stark dann quasi hinten rüber, wo sie ja dann auch quasi nochmal mit dem Hinterkopf an die Leiter angeschlagen ist. Und ich finde, dadurch, dass hier so eine Energie in dem Match gewesen ist und dass auch speziell eine Lyra Valkyria hier so gut die Sachen teilweise verkauft hat, wie es dann gewesen ist, und das ist, die Kommentatoren haben es auch angesprochen, das ist wie ein Car-Wreck gewesen. Und genau das soll ein Leitermatch auch bis zu einem gewissen Grade sein. Ich halte diesen Vorschlag mit den kleineren Leiter. Ich glaube nicht, dass es das Problem behebt, bin ich ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass es das Problem behebt. Ich glaube, da kommen andere Faktoren noch mit rein, weil das, wenn, wie klein willst du die Leitern denn machen, dass die dann wirklich komplett viel leichter sind?
Nee, nicht das, aber du musst ja nicht diese ganzen großen Leitern damit rein, und das mal, also, ne? So, du siehst ja auch, dass es mit den normaleren Leitern besser klappt, aber ich habe es noch nie gesehen, außer jetzt, wir haben vielleicht, naja, Jax, Rhea Ripley oder hier Raquel González Rodriguez. Wo es dann geklappt hat, mit den Leitern so ein bisschen besser aufzustellen. So, Botsche wirst du immer drin haben, hast auch bei den Männern immer drin, ne? Aber du nimmst halt dieses Ding raus, dass du sagst, ja, der ist die Leiter halt zu schwer. Und Das ist halt das Problem. Und das hast du jetzt ja wirklich bei jedem Ding, also das hast du ja wirklich bei jedem Money in the Bank Match, da reden wir halt jedes Mal drüber. Das ist so, wie dass wir beim Rumble ganz häufig sagen, hat sich jetzt ein bisschen reguliert, ey, mach doch einfach 20 Frauen. So, nee, wir müssen 30 machen, weil Männer sind auch 30. Ja, und dann darf nochmal jeder rein und jetzt holen wir nochmal irgendwelche Leute, die sind dann 5 Sekunden im Ring. Hauptsache, wir hatten nochmal Nummer 29 und Nummer 30 hatten wir auch noch drin. Ich finde, du machst dadurch die Matchqualität schlechter, einfach nur, weil du sagst, das muss so identisch sein. Und das schadet meiner Meinung nach.
Weil, ich glaube, du musst stärker, glaube ich, die Matches daran anpassen, was halt dafür Gegebenheiten sind.
Und du kannst ja auch schlecht sagen, ja, die ist dann da fies drauf gelandet. Das ist ja kein guter Selling Point zu sagen, ja, die hätte sich halt verletzen können, deswegen fand ich es besser.
Also, nee, ich fand das Match emotionaler. Ich finde, man hat hier auch, was Character Build angeht, sehr gut gearbeitet. Man hat, was Selling angeht, deutlich besser gearbeitet als bei den Männern. Man hat die ganze Geschichte besser erzählt. Ich finde, man hat sowohl eine Tiffany Stratton gut dargestellt, man hat auch eine Lyra Valkyria gut dargestellt, man hat eine Chelsea Green gut dargestellt. Man hat dieses Match nicht geopfert in irgendeiner Art und Weise. Es hat sich wertig angefühlt, es hat sich wichtig angefühlt und es hat sich so angefühlt, als wenn alle 6 Frauen, die hier im Match sind, wirklich, denen war es wichtig, dass sie auch hier gerade in der Position vor dem Main Event nochmal glänzen. Und das hat man gespürt. Das hat man gespürt, in meinen Augen zumindest. Und hier waren so viele innovative Aktionen dabei. Ich fand zum Beispiel auch diese Aktion, auch wenn die eine Leiter ein bisschen ins Wackeln geraten ist, mit dem Split zwischen den Leitern von Naomi. Ja, war nicht 100% ideal, ist aber eine absolut riskante Aktion, die extrem viel Körperbeherrschung erfordert. Und die hat es dann hier trotzdem noch gut retten können. Also wir erinnern uns auch an den Jeff Hardy, der mal versucht hat, über Leitern zu balancieren und damit die ganzen Leitern umgekippt ist.
Legendär.
Und wie gesagt, ich finde, man hat hier sehr, sehr viel rausgeholt aus dem, was da ist. Was ich zum Beispiel geliebt habe, war der Spot, als Lara hier hochgeklettert ist, Io sie quasi mit den Beinen in den Sprossen eingeklemmt hat und die dann ja wirklich auf fieseste Stardom-Art und Weise einfach mal zusammengetreten hat unten in der Leiter.
Ja, das stimmt.
Das hat man gut gemacht, ne? Und da waren ein paar Aktionen dabei, die anders gewesen sind. Es waren auch Aktionen dabei, die nicht so sauber gewesen sind.
Der Anpritia zum Beispiel.
Ja, der war sehr gestelzt. Also der war sehr mit Vorsicht und so, jetzt fass mal hinten an, bitte.
Ja.
Das sah nicht gut aus. Muss man gar nicht drüber reden. Das sah nicht gut aus. Nichtsdestotrotz war es für mich das bessere Leitermatch, weil es interessanter gewesen ist, weil es emotionaler gewesen ist, weil es ein bisschen chaotischer auch gewesen ist als das der Männer und weil man auch nicht so stark darauf gepocht hat, dass immer, also es hat sich nicht so formelhaft angefühlt, es hat sich dynamischer angefühlt als das, was wir bei den Männern gesehen haben. Das ist mein Hauptpunkt hier. Ja, und ja.
Mir war es ein bisschen zu unrund. Also auch da, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage und die auch nicht negativ ist, aber was war das für eine Aktion von Io Sky, die sie mit Zoe Stark gezeigt hat von der Leiter?
Ich habe geschrieben, Powerslam
Tombstone.
Ja, ich weiß es nicht.
Ich habe mich auch gefragt, sollte es ein Tombstone sein? Weil das wäre ja komplett krank, da einen Tombstone zu zeigen. Oder war es so ein bisschen gefällter Powerslam? Ich war mir nämlich auch nicht sicher. Weil ich habe mir dann auch gedacht, die hat jetzt den Schwung nicht mitgenommen. Ach du meine Güte, da kann ja alles passieren. Also aber sah ja anscheinend gut aus und war auch krass gesellt von Zoe Stark.
Von Io ja auch, die dann ja quasi in dieser Pose. Allein solche Momente finde ich halt richtig cool. Und auch die Dramatik zum Ende, weil du hast gesagt, ja, im Endeffekt konnten hier nur Tiffany gewinnen. Nee, Io und Zoe waren auch da oben und hätten das holen können. Natürlich, ne Chelsea war danach noch oben und dann hat es am Endeffekt, hat's dann Tiffany Stratton am Ende gemacht. Nachdem sie quasi die Leiter umgeschubst hat. Ich finde das auch vollkommen konsequent, dass man das jetzt mit ihr so gelöst hat.
Klar.
Trotzdem war hier insgesamt für mich mehr Dynamik drin, es war mehr Feuer drin, es war mehr Emotion drin und das hat das Match trotz Unsauberkeiten, ich habe auch mehrfach hier mir notiert, dass Aktionen gebotcht oder wie auch immer unsauber gewesen sind, hat es das Match für mich unterhaltsamer und spannender gemacht, als es bei den Männern der Fall gewesen ist.
Also mich haben die Botches dann zu sehr irgendwie rausgebracht, das hat mich gestört. Aber
schreibt es da gerne mal.
Alles subjektiv.
Ja, also ja, schreibt uns ja gerne mal, wie ihr das gesehen habt. Ihr seht hier, gehen die Meinungen auseinander. Ich bin da eher pro Frauenmatch. Kai ist ein bisschen neutral bis kontra Frauenmatch. Nichtsdestotrotz, Siegerin war zu erwarten, dass es ein Tiffany Stratton wird. Und Kai, jetzt haben wir Tiffany Stratton als Princess of the Ring mit ihrer Kumpanin Nia Jax, Queen of the Ring. Ja, und bekommen wir jetzt dann beim SummerSlam das Match ja zwischen Nia Jax und Bayley. Das steht ja auch schon fest. Wie sieht es jetzt aus? Dann gewinnt Naya und am Ende ist es dann doch Tiffany Stratton, die ihn hier einkasht?
Ah, ich könnte mir auch vorstellen, dass man dass es vielleicht sogar wirklich Naya gewinnt, ne? Und dann lässt man das erstmal so ein bisschen und dann sind die beiden, dann haben wir so ein bisschen Programm, wo die beiden Freunde sind und gucken sich immer so an nach dem Motto, ja, ich weiß, dass du mich gegen mich eincashst und die andere guckt an und sagt, ja, ich werde schon gegen dich eincashen. Dann hast du so eine komische Spannung zwischen den beiden die ganze Zeit über, dass da auch noch so ein bisschen Programm ist, dass man das auch noch so mitnimmt. Das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen.
Okay, eine sexuelle Spannung dazwischen den beiden. Nein.
Genau, das habe ich gesagt.
Ich bin gespannt, wie man das hier lösen wird, aber es ist natürlich schon interessant, dass quasi hier Miss Money in the Bank und Number One Contender quasi eine Gruppierung bilden. Das ist natürlich auch ein schöner Story-Background. Wir haben danach noch Backstage nochmal ein kleines Interviewsegment gehabt mit Tiffany Stratton und Trish Stratus, die dann, ja, sie, Tiffany sagt dann zu Trish so, ja, Trishy Time is over, Tiffy Time is now. Also nochmal hier der Heel-Charakter von Tiffany Stratton hervorgehoben. Ja, Kai, und damit sind wir dann auch schon beim Main Event angekommen. Main Event hieß es Six-Man-Tag-Team-Match. Keine Sonderregeln, also kein Street-Fight oder sonst irgendwas, wie wir es zuletzt mal gesehen haben bei einem Bloodline-Match. Wir bekommen Cody Rhodes, Randy Orton und Kevin Owens gegen die Bloodline, Tama Tonga, Jacob Fatu und Solo Sikoa. Also doch die vermeintlich stärkste Kombination, die wir uns ja auch schon in der Preview ausgemalt haben.
Ja, genau. Ich finde übrigens, wenn man das so als Deutscher guckt und die Kommentatoren immer sagen, oh, Tonga ist im Ring, klingt einfach witzig.
Dem einen so, dem anderen so.
Genau. Was ich mochte, man hatte ja auch hier die Promo bei SmackDown, wo Kevin Owens auch erzählt hat, wie wichtig ihm das Match ist. Und ne, seine Mutter sei im Krankenhaus und die wäre super sauer, wenn er jetzt hier nicht alles geben würde, wenn er da nicht ballern würde. Und man kann sagen, Kevin Owens ist gekommen, um zu ballern. Ja. Und das hat er auch gemacht, direkt rein. Es gab Storms immer wieder, also Kevin Owens bei den Tag-Ins, da war nicht viel mit mal gucken und jetzt mache ich, setze ich mal einen Griff an, da wurde immer nur draufgeschlagen, draufgetreten bis zum geht nicht mehr. Das hat man sehr schön durchgezogen.
Interessant ist natürlich hier die Personalie Jacob Fatu, das war ja auch sein Debütmatch.
Ja.
Der hat ja hier sich nur den Unterschied gemacht, der hat ja hier auch immer wieder sehr dominant ausgesehen und zwar von der ersten Sekunde an, wo er da mit Randy Orton im Ring steht quasi, wird dann kurz rausgeschickt, es gibt den Draping DDT, also wirklich diesen Trademark DDT von einem Randy Orton aus den Seilen heraus und man denkt sich, der Randy, der begräbt jetzt gleich den Jacob Fatu. Aber dann steht Jacob Fatu einfach auf und Randy ist in seiner RKO-Pose am Boden und denkt sich, huch, was ist denn das für ein Typ?
War auch sehr geil verkauft von Randy, also von der Mimik her. Das war sehr, 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 sehr stark.
Ja, aber wie hat dir Jacob Fatu hier im Match gefallen?
Fand ich gut, weil man hat diesen Jacob Fatu-Charakter durchgezogen. Also er ist ja auch so ein bisschen der Enforcer, ne? Also das, was Solo damals für Roman war, nur in noch mal krasser. Also es gab ja ganz häufig diese Aktion, okay, die Bloodline war geschlagen und da kommt jetzt einer, muss alle drei aufräumen, dann ist es Jacob Fatu.
Ja.
Und er ist dann auch eben der, der dann am Ende, ähnlich auch wie es dann in Solo für Roman war, der ist, der dann zum Sieg verhilft. Und der dann aufräumen muss. Und der hat ja auch weniger eingesteckt. Also der hier einstecken musste, war ganz oft Tangaloa. Und wenn Jacob Fatu im Ring war, wusstest du, oh, jetzt ist wieder gefährlich, jetzt wird wieder gewechselt.
Du meinst Tama Tonga?
Meine ich ja, Tama. Nee, warte.
Tangaloa war
ja
gar nicht
im Match. Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Tama Tonga. Das klingt alles so ähnlich. Das ist wirklich. Da habe ich noch mit meiner Frau darüber gesprochen, wo wir so meinten, ja, der eine heißt Tama, der andere heißt Tonga, der andere heißt Solo und der andere ist einfach Jakob. Also. Ist auch sehr schön einfach zu merken, finde ich dann. Nee, genau, aber Jacob Fatu war dann eben immer der aufräumt, der nicht einstecken muss. Klar wurde er auch mal fertig gemacht, aber es war schon ganz klar, das ist der, von dem die Gefahr ausgeht.
Der auch, ich finde, man hat bei ihm sehr clever gemacht, dass man, was seine Aktionen angeht, einiges Spektakuläres gezeigt hat, natürlich.
Ne? Wir aber haben nicht diesen, viel.
Genau.
Das fand ich ganz, ja.
Ne, und das wirklich reduziert hat, aber ansonsten war es halt Schläge, es waren viele, viele Headbutts, sehr viele Headbutts aus in der Ecke, dann natürlich die Hip-Attack in die Ecke, aber ja. Halt, man hat hier die Härte und diese Brutalität in den Vordergrund gestellt, anstatt zu sagen, guck mal, das ist der krasse Typ, der 275 Pfund oder wie auch immer was wiegt und der trotzdem halt hier diese High-Flying-Aktion zeigt. So, nee, macht es genau richtig. Der packt die Aktion dann aus, wenn es sein muss, wie hier gegen Ende zum Beispiel. Aber ansonsten ist der halt eine harte Drecksau und haut den Leuten halt einfach auf die Fresse und benutzt ja. Seinen Schädel als Waffe. Und das hat mir hier sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten muss ich aber sagen, war das so ein ganz klassisches Six-Man-Tag-Team-Match, was man wirklich auch so bei jeder zweiten Show hätte präsentieren können, ne?
Also das war auch sehr, also das Wichtige, was hier passiert ist dann natürlich am Ende, um dann in Richtung SummerSlam zu gehen. aber dieses Match kannst du vielleicht in so zwei Nuancen weniger intens bei jeder Hausshow bringen.
Ja.
Das ist das Main Event bei jeder Hausshow. Da wrestelst du 6-mal in der Woche so durch.
Ja.
Halt ein bisschen weniger krass.
Ja, natürlich. Und natürlich wird dann irgendwann ein Kevin Owens isoliert und wird hier bearbeitet. Dann wird angeteased, dass er hier eventuell in den, beziehungsweise in die Ecke noch kommt und den Tag schafft. Zum Beispiel dann hält Solo ihn am Arm fest und Kevin macht den, ich komm dran. Und dann kommt er
fast,
doch nicht dran.
Und dann eben doch nicht. Dann wird er immer wieder zurückgezogen und dann auch gerade, dann muss er sich noch gegen Jacob Fatu behaupten und dann darf wieder Solo rein. Und natürlich, wenn dann das Hot Tag kommt, wer ist im Ring? Es sind Cody und Solo. Also all diese Sachen. Wo natürlich Cody, weil es ja auch das Hottag ist, erstmal komplett aufräumt und alles fertig macht. Und dann auch natürlich die Rückgriffe der Bloodline, weil wenn du ein Bloodline-Member bist, was zeigst du? Natürlich zeigst du erstmal den Spear, der dann auch ein Solo wieder zeigt. Und wenn du dann sagst, okay, jetzt ist Storyline-Zeit, weil da kommt der Ref-Bump.
Ja, ja. Der hat dann, sollte den Pedigree geben von Cody gegen Solo Sikoa, der befreit sich aber und will dann Cody mit einer Clothesline umhauen, aber Cody duckt weg. Solo trifft dummerweise den Referee, Cody dann zeigt erstmal den Crossroads, dann gibt's noch den Frog Splash von Kevin Owens und der RKO gegen Solo Sikoa, der dann komplett down ist. Die drei Faces wollen dann hier Solo endgültig abfertigen, der sich auch bei SmackDown jetzt eindeutig in Richtung Cody Rhodes eingeschossen hat und hier auch eindeutig als Tribal Chief ernannt hat und hier noch positioniert hat. Die wollen die Shield-Bomb zeigen, draußen durchs Pult. Jacob Fatu, der vorher, was mir auch gut gefallen hat, diesen Backdrop in die Timekeepers-Area genommen hat. Fand ich sehr cool, weil so auf der einen Seite war das spektakulär und sah brutal aus. Aber es war halt eben auch eine Art und Weise, wie du einen Jacob Fatu vorübergehend aus dem Match nehmen konntest. Und man konnte das nachvollziehen als Zuschauer. Ja. So, oh, das war eine heftige Aktion auf dem Beton draußen. Und der ist ja auch noch halb auf den Stuhl und auf den Arzt, glaube ich, geflogen.
Ja, eben, hat man ja auch gesagt am Kommentatorenpult. Genau, und dann war es dann eben dann trotzdem Jacob Fatu, der dann die Triple Powerbomb unterbricht, einmal jeden abfertigt. Es gibt Superkicks von ihm. Dann Kevin Owens, ne, der dann alles nimmt, nochmal mit dieser großen Prime-Flasche, da Jacob Fatu schlägt, auf dem Kopf dann einen Splash zeigt, dass sie dann beide durch den Tisch gehen, was auch wieder rechtfertigt, dass Jacob Fatu für kurze Zeit draußen ist.
Ja.
Also das fand ich ganz gut. Also du hattest ja davor natürlich nochmal den Ref, der nochmal einstecken musste.
Weil das habe ich auch geliebt. Der dann zwischen Treppe und Jacob Fatu quasi eingeklemmt wird einfach, der arme Kerl. Ja, genau. Und dann geht's jetzt quasi zurück in den Ring. KO will dann den Package Piledriver gegen Tama Tonga zeigen. Dann kommt von hinten Tangaloa mit dem Low Blow. Der erste, den hat Kevin Owens nicht gemerkt, weil er Eier aus Stahl hat und jetzt nur einfach nur um Po geklapst hat oder so.
Tangaloa nicht von Shinsuke gelernt.
Nee, auf jeden Fall nicht. Und der zweite Low Blow, der geht dann eben durch. Randy Orton kommt rein, zeigt dann nochmal RKOs, kassiert aber dann gleich den Samoan Spike von Solo Sikoa. Also ganz viel Chaos, dann Cody wieder mit dazu, zeigt zwei Crossroads gegen Solo was, ne?
Ja. Ja, genau.
Und dann eben, also ähnlich wie bei WrestleMania mit den drei Crossroads gegen Roman waren es denn hier zwei, aber dann kommt eben Jacob Fatu dazu, zeigt diesen
Whisper in the Wind.
Ich habe einen Tumbleweed genannt, aber ist egal, irgendwie sowas, ja. Also
aber ist es nicht faktisch ein Whisper in the Wind?
Es war, glaube ich, ein Whisper in the Wind, ja.
Ja. Also auch besser als alle letzten Whisper in the Wind der letzten 5 Jahre von Jeff Hardy.
Das stimmt leider, ja.
Genau, dann gibt's dann eben diese Aktion. Ich dachte ja auch erst, die machen wirklich diese Kombination mit Jacob Fatu hält ihn fest, macht irgendwie eine Aktion und Solo zeigt den Spear. Aber nee, es ist eben so, Jacob Fatu hält ihn fest und Solo zeigt dann den Spike von vorne gegen Cody Rhodes und pinnt ihn dann auch in Anführungsstrichen ziemlich eindeutig.
Ja.
Also klar, nach ganz viel Eingriff und hin und her. Aber jetzt nicht mit der Ref wurde nochmal abgelenkt, sondern der Ref zählt ja auch langsam, nicht 1, 2, 3, sondern 1, 2, um so dieses, vielleicht kommt er noch raus, nee, bums, 3 geht durch. Also ein, in Anführungsstrichen, klarer Sieg der Bloodline. Ich glaube, ihr wisst alle, wie ich es meine. Die Frage ist, durch die Positionierung des Matches, ne? Dachtest du, es kommt noch irgendwas?
Ich habe vor allem auf die Zeit geguckt, ne? Ich habe dann irgendwann
extra nicht geguckt, nämlich, weil ich nicht spoilern lassen wollte.
Und ich habe kurz dran geglaubt, aber dann irgendwann so, nee, das Match ging dann doch zu lang. Es war ja das längste Match des Abends, muss man auch hier sagen, mit über 24 Minuten, fast 25 Minuten, deutlich länger auch als die Money in the Bank Leiter-Matches. Ich habe zwischendurch dran gedacht, so, ob das hier passieren könnte. Ich finde es aber auch ganz gut, dass das nicht hier schon passiert ist.
Ich finde, es hätte auch nicht gepasst. Eben. Also so klar, natürlich wäre es jetzt krass gewesen, wenn jetzt Roman rausgekommen wäre, aber ich dachte halt, wie gesagt, durch die Positionierung hätte ich gedacht, oh, vielleicht passiert hier was. Es hätte ja auch neuer Wise Man sein können. Es hätte Hikuleo sein können. Was weiß ich. Also verschiedene Sachen, die da so rumschwirren. Und natürlich wäre der Pop für Roman Reigns astronomisch gewesen. Aber man muss ja ganz klar sagen, es ist ja noch gar nicht die Zeit. Also er ist ja jetzt erst Tribal Chief geworden, hat erst beim SummerSlam sein großes Match gegen Cody Rhodes. Ich würde auch sagen, eigentlich SummerSlam wäre prinzipiell zu früh, ne? Aber ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass es beim SummerSlam kommen wird.
Ja, und vor allem, wie würde man es machen, ne? Letztlich Roman Reigns und Cody Rhodes auch nicht gerade die allerbesten Freunde. Mal sehen, also vielleicht, man hat jetzt ja erstmal Paul Heyman aus der Schusslinie quasi genommen, vielleicht kommt auch Paul Heyman erstmal beim SummerSlam und übergibt sozusagen eine Botschaft, die dann dafür sorgt, dass Solo irgendwie so aus dem Konzept ist, dass er dann das Match verliert. Aber ich kann mir zum Beispiel kein Eingreifen von Roman Reigns vorstellen.
Ich glaube ganz klar, Cody verteidigt und dann ist Solo im Ring und dann kommt Roman, ne? So nach dem Motto, du hast mal deine Schnauze hier mit deiner großen mit deiner großen Fresse, so von wegen, ja, oh, kann ich gewinnen und jetzt verlierst du hier selbst, also irgendwie sowas. Also ich glaube nicht, also ein Roman wird jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt, dass Cody gewinnt, weil es geht nicht um Cody, es geht jetzt gerade darum, Kollege, du hast mir meinen Platz weggenommen. Und das ist ziemlich große Fresse, seitdem ich nicht mehr hier bin. Also, weil das ist ja die Story.
Ja.
Weil ansonsten muss man halt gucken, wo man es macht. Also, ich sag mal, in Berlin wird es jetzt nicht passieren.
Ne? Nee.
Also, nur SummerSlam fände ich persönlich, Stand jetzt, ich weiß nicht, was passiert in den 4 Wochen, haben ja noch Zeit für Vignetten, für Promos. Stand jetzt würde ich es auch da schon fast ein bisschen zu früh finden.
Ja, ich meine, Survivor Series ist ja im November, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja.
Ist halt natürlich auch noch ein bisschen Zeit.
Vom Namen her wird natürlich Bad Blood relativ gut passen, ne?
Ja.
Dann hätten wir Bad Bloodline. Das könntest du auch mitnehmen. Mal schauen, welchen Weg man geht.
Das wird uns garantiert noch die nächsten Wochen in Headlock das Magazin begleiten und natürlich dann auch in den weiteren Preview und Reviews, die wir hier dann natürlich raushauen. Jetzt müssen wir mal zum Fazit kommen, lieber Kai. Also, wir haben gerade gesagt, Main Event war so ein bisschen Standard, war schon gut, aber war Standard. Wir haben auch bei ein paar anderen Matches, waren wir jetzt nicht voll der Euphorie. Mal so, mal so. Wie hast du hier insgesamt die Card gesehen von WWE Money in the Bank 2024?
Auch da wieder, ich fand es sehr kurzweilig. Es war echt gut zu gucken, besonders wenn man es am Tag danach guckt und die Werbung wegskippen kann, ne? Weil du hast halt hier nur 5 Matches auf der Card. Hast plus natürlich plus John Cena, aber ist ja kein Match, ne, aber klar, also plus dieses wichtige Segment, was natürlich auch ein bisschen Zeit nimmt. Du hast ja auch mehr Entrances, weil du durch die Money in the Bank Dinger mehr Multi-Men, Multi-Women Sachen hast, ne, dann klar, Bloodline, kommen auch nochmal mehrere Leute raus. Aber es war trotzdem prinzipiell kurzweilig. Am Ende, wenn du dir jetzt einfach die Ergebnisse durchliest, dann kannst du jetzt, wenn du ganz elitärer Internetmensch bist, kannst du sagen, war ja eh alles klar, ne. Ich glaube, wenn man da jetzt so ein bisschen realistischer rangeht und das auch gerade mit unseren Sachen in der Preview vergleicht, so klar war da jetzt nichts. Also man konnte in viele Richtungen so ein bisschen rumspinnen, was wie wo passiert, ne? So letztendlich klar, du hattest auch zum Beispiel recht, muss man ja auch sagen, hier, okay, Solo pin Cody, ne? Hattest du recht mit.
Ja.
Aber es hätte ja trotzdem auch in andere Richtungen gehen können. So klar sagt man jetzt, oh ja, natürlich verteidigt Sami Zayn. Ja, so klar war es aber auch nicht. Genauso wenig war es klar, dass auf jeden Fall Drew McIntyre gewinnt. Ne?
Ja.
Also da muss man so ein bisschen realistischer rangehen, meiner Meinung nach. Und wie sich dieses ganze Ding jetzt um Priest, McIntyre, Rollins und Punk entwickelt, auch da, man konnte wieder rumspinnen, aber so klar war es eben auch nicht. Von daher, ich war wirklich gespannt auf das Ding. Ich fand es gut, wie sich's entwickelt hat. Ich bin nicht von jeder Entscheidung absoluter Fan, wie zum Beispiel das Money in the Bank Ding, wo wir auch recht einer Meinung sind. Aber es hat mich gut unterhalten und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Wochen. Also die Bloodline geht gut weiter, finde ich. Solo hat jetzt berechtigt seinen Claim auf ein World Title Match, das finde ich passend. Wir haben jetzt das Match Priest gegen Gunther, was wir beim SummerSlam haben werden. Jetzt wird es natürlich um Drew McIntyre und Punk weitergehen, das ist interessant. Mal gucken jetzt immer noch, was mit Chad Gable und Wyatt Six ist, weil hier ist nichts passiert. Was macht Jey Uso? Ne, für Ellen haben wir sein Programm. Sami Zayn und der IC. Also du hast viele Sachen, die weitergehen können. Genauso wie mit Tiffany Stratton. aber das Event an sich selbst war, jetzt muss man ganz klar sagen, nicht so mega besonders. Ich war gut unterhalten, aber das war's auch. Und ich würde hier eine 4,5 geben.
Ach Mensch. Also sehe ich ganz ähnlich. Ich glaube, wir gewichten ein paar Matches ein bisschen anders. Ich glaube, du siehst das Männermatch ein bisschen stärker als ich. Ich sehe dafür das Männermatch ein bisschen schwächer, dafür das Damenmatch ein bisschen stärker. Aber das gleicht sich, glaube ich, dann so aus. Auch den Main Event. Ich fand, der Main Event war unterhaltsam. Aber der war jetzt nichts Besonderes, das muss man ja ganz klar sagen. Das war schon so in sich in Ordnung, aber es ist kein Main-Event-Six-Man-Match, wo wir jetzt in 5 Jahren nochmal drüber reden, außer darüber, dass Solo über diesen Weg quasi Cody gepinnt hat. Und das ist ja auch schon mal was ganz Besonderes. Das müsste die erste Pinfall-Niederlage von Cody gewesen sein seit WrestleMania. Ja. Und deswegen war das natürlich schon wichtig. Die Match-Ausgänge, da haben wir jetzt, glaube ich, alles zu gesagt. Ich finde, das ist eine Show, die liegt irgendwo so zwischen okay und gut. Also so, die ist jetzt die Spitze, die ist jetzt okay und gut, deswegen bin ich auch bei einer 4, 4,5, so um den Dreh bin ich da auf jeden Fall. Das meiste hat Spaß gemacht, aber da würde eben, da bin da auch ganz ehrlich, bei einem Money in the Bank habe ich noch ein bisschen höhere Ansprüche, auch als zum Beispiel an einem Backlash oder an, was hatten wir jetzt zuletzt? Clash at the Castle ist noch wieder eine andere Geschichte, weil es halt so in Europa. Ja,
aber weil es halt eins dieser Big Four, Big Five Dinger geworden ist, natürlich.
Genau. Ne? Und weil wir auch in der Vergangenheit einfach Money in the Bank Pay-Per-Views gehabt haben, die wirklich richtig Bombe gewesen sind und wo die Erwartungen allein durch die 2-Leiter-Match natürlich einfach riesig sind. Und die Card, finde ich, versprach ein bisschen mehr. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute sagen, ja gut, ist halt für mich eine Enttäuschung gewesen. Kann ich auch nachvollziehen, ne? Weil da haben sich garantiert auch ein paar Leute erwartet, dass da das eine oder andere Match des Jahres oder sonst irgendwas Großes mit dabei gewesen ist.
Ja, also glaube ich jetzt zwar nicht, dass Leute sagen, ich werde das ein Match des Jahres sehen, aber ich weiß, was du meinst.
Aber prinzipiell sind ja. Money in the Bank Ladder Matches schon immer was Besonderes. Ne? Ja, geben ja auch so ein bisschen den Weg vor, dazu noch dieser gefailte Cash-In, der bei vielen sicherlich auch dafür gesorgt hat, dass so ein bisschen die Stimmung vielleicht raus ist oder so, denn das nicht so ganz gefallen hat, weil sie die berechtigte Kritik da vielleicht auch an einer oder anderen Stelle haben. Nichtsdestotrotz, Money in the Bank ist in the books und lieber Kai, dann geht's ja auch mit großen Schritten in Richtung SummerSlam.
Ja, ganz genau. Also wie gesagt, wir haben jetzt schon ein paar Matches, die angekündigt sind. Ne? Wir haben jetzt auch noch Nia Jax gegen Bayley, was ja auch fix ist. Wir haben jetzt, also wir werden jetzt höchstwahrscheinlich Solo gegen Cody haben. Wir haben Gunther gegen Damian Priest. Also von daher, die Card nimmt Form an. Sie wird jetzt auch in den nachfolgenden Wochen immer mehr Form annehmen. Wir haben noch den Judgment Day. Also Storyline-mäßig war das echt gut. Da haben sich viele Sachen entwickelt. Sachen auch, auf die man gut aufbauen kann. Aber es ist jetzt keine Show, wo ich sage, boah, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal das Match schauen, weil das hat sich so in meinen Kopf gebrannt.
Ja.
Deswegen, ich finde, also es sind, ich habe schon schlechteren Events 4,5 gegeben als diesem hier. Aber es ist so eine gut gemeinte 4,5.
Ja. Bei mir ist es schon eine feste 4,5. Das passt schon so. Nichtsdestotrotz, also wir sind dann jetzt hier mit der Review durch zu Money in the Bank. Nächste Woche geht's weiter mit einem Fragen-Podcast. Wir haben schon einige Fragen bekommen. Da geht's dann in der kommenden Woche mit weiter. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, wisst ihr, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften, gerne da vorbeischauen. Wenn ihr was zu trinken haben möchtet, uns gerne unterstützen möchtet, schaut gerne bei Holy vorbei, weareholy.com/headlock und dann eben Headlock oder Headlock 5 eingeben als Rabattcode. Holt euch das geile Zeug mit Hitchis und
damit denkt ans Gewinnspiel.
Ah, und denkt ans Gewinnspiel, genau. Ne? Wer hat das erste Money in the Bank Match gewonnen? Wer war's? Ihr wisst es alle, ne? Der zeigt immer klare Kante, der Typ. Und fragen@headlock.de. Dahin geht die Mail. 12. Juli ist Ende, 12 Uhr und dann geht's ab. So, und ich los das Ding dann aus. Gut, Kai, wir sind durch. Willst du noch was sagen?
Nee, ich bin jetzt gespannt, was bei Raw passiert. Ich will einen angenervten Finn Balor haben, der so richtig passive-aggressive sagt, hast ja super alleine verteidigt.
Ja, mit passiv-aggressiv kennt sich Kai aus.
Yes.
Und ich mache den Deckel hier auf diese Episode von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.